do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mir gegenüber sitzt virtuell, trotzdem wunderschön wie immer, Julius Schubert.
Einen wunderschönen guten Tag, du schmeichelst mir, ich werde ganz rot.
Und mein Name ist Lorenzo Di Gresti, by the way. Und wir haben uns heute
auch
hier versammelt.
Wie immer.
Wir haben uns heute hier versammelt, um einen Mailbag aufzunehmen und aber nicht irgendeinen Mailbag, sondern quasi eine Special Edition unseres Fragenformats. Unseres Fragenformats hört sich so an, als hätten wir den Namen erfunden. Das ist ja ein. Mir hat das neulich tatsächlich ein Hörer geschrieben, warum das denn Mailbag heißt. Also, das scheint, glaube ich, gar nicht so verbreitet zu sein. Die amerikanischen Podcast-Formate nennen das eben Mailbag oder viele zumindest, weil, also. Wörtlich übersetzt der Post, die Posttasche, weil die Fragen kommen per Post, per Brief. So leite ich es mir her, ohne das jetzt verifiziert zu haben. Genau, wir haben mal wieder eure Fragen gesammelt, beantwortet. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben darum gebeten, beziehungsweise wahrscheinlich wäre es automatisch sowieso passiert, wenn wir den Zeitpunkt bedenken, an dem wir uns befinden, nämlich wir nehmen das hier am Sonntagabend schon auf, wenige Tage nach der Trade-Deadline. Natürlich hört und liest man jetzt immer noch viel, welche Trades sich wie auswirken könnten. Ein paar erste Eindrücke konnte man auch schon sammeln von Spielern in ihren neuen Farben. Ja, und wir sprechen heute über die Fragen, die ihr hattet rund um die Trade-Deadline. Es kamen auch noch ein paar Fragen rein, die nicht direkt mit der Trade-Deadline zu tun hatten. Danke auch dafür, die sind nicht verloren gegangen, die werden wir beim nächsten Mailbag dann behandeln, aber es kamen, wie erwartet, auch eben sehr viele Fragen zur Trade-Deadline und denen werden wir uns annehmen und versuchen, die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich habe Bock, ich gehe stark davon aus, bei dir ist es ähnlich.
Oh yeah.
Und deswegen würde ich sagen, lass uns einfach reinsteigen, wie immer mit den Headlines, aber wegen deren Special Edition Charakter der Folge drehen sich auch die Headlines um jeweils einen Trade, den wir im Laufe der Folge nicht besprechen werden. Das wäre ja irgendwie, das wäre langweilig. Julius, was ist deine Headline?
Ja, wir haben uns überlegt, dass wir ein paar der Trades besprechen, jeweils einen, die wir jetzt in diesen Fragen, über die wir da nicht so ausführlich reden werden. Und ich habe mich entschieden, dass ich ganz kurz über Mason Plumlee reden möchte, zu den Clippers gewechselt. Ich kann mich nämlich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass du in unserer allerersten Folge, als es um die Contender ging und als wir über die Clippers und deren Chancen in dieser Saison geredet haben, dass da zur Sprache kam, dass du kritisiert hast, dass die Clippers kein Backup-Center haben, dass man da auf der großen Position, auf den großen Positionen relativ dünn aufgestellt ist hinter Ivica Zubac, eigentlich dann wirklich nur die Alternative hat, klein zu gehen mit einem Spieler wie Robert Cummings nur so auf der 5. Es hat bis zur Trade-Deadline gedauert, aber die Clippers haben da jetzt nachgeholfen und haben einen in meinen Augen ziemlich unterbewerteten Move gemacht. Und zwar hat man sich Mason Plumlee geholt, ohne besonders viel für ihn abzugeben. Ist jetzt kein Game-Changer, kein überragender Verteidiger auf der 5 oder jemand, der jetzt irgendwie ein überragender Rebounder ist oder dir 20 Punkte pro Spiel macht, aber ist jemand, der dir ein bisschen etwas von allem gibt und der zumindest in den Minuten ohne Zubac und in den Minuten, in denen man dann halt nicht klein auf der 5 spielen möchte, glaube ich schon ein Center ist, den man in den Playoffs auch aufs Parkett schicken kann, in gewissen Situationen, gewissen Matchups. Wie gesagt, ist niemand, der jetzt auch 30 Minuten oder so bekommt in einer Playoff-Serie, aber zumindest einfach, ja, ein weiterer großer Body, der je nach Matchup, je nach Situation, je nach Serie zum Einsatz kommen kann oder halt auch nicht. Aber so jemanden halt zu haben im Roster, sollte man ihn doch mal brauchen, kann, denke ich, helfen. Wie gesagt, die Clippers haben jetzt auch nicht besonders viel für ihn abgegeben. Und dementsprechend ist das ein ziemlich unterwerteter und ziemlich guter Move. Einer von mehreren guten Moves, die die Clippers gemacht haben. Wir werden vielleicht auch noch drüber reden. Im Verlauf der Folge, die Clippers haben eine Menge gemacht. Und einer davon war, sich Mason Plumlee zu holen, den neuen Backup-Center im Team.
So ist es. Da brauchst du mich auch nicht überzeugen. Kleiner, ja, was heißt Spoiler-Alert? Ich würde sagen, wir können es jetzt dann einfach schon mal kurz abhandeln. Wir wurden nämlich unter anderem von dem lieben Michael nach dem Most Underrated Move gefragt. Und meiner ist tatsächlich Mason Plumlee zu den Clippers. Genau aus den Gründen, die du gerade dargelegt hast. Lass uns, also zu deinem Underrated Move kommen wir dann tatsächlich später erst. Aber ich kann ja jetzt hier meinen Case für Plumlee schon mal machen. Ja, wie gesagt, genau das, was du gesagt hast. Ein Backup-Big für Ivica Zubac, den sie bislang nicht hatten. Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, er ist ein super Playmaker für seine Position. Er ist jemand, der natürlich im Pick-and-Roll irgendwie als Rollman ein bisschen Gravity ausstrahlt, aber dem du nicht irgendwie den Ball in die Hand gibst und dass er dir im Post was kreiert. Das ist nicht seine Spielweise. Und das braucht es, glaube ich, auch gar nicht in diesem Clippers-Team. Es wird trotzdem noch viel über den Flügel laufen, über Kawhi, über George, über jemanden wie Eric Gordon, der jetzt neu dazugekommen ist. Und ja, Plumlee ist einfach jemand, der da, glaube ich, echt ganz gut reinpasst. Wenn du ihn dann mal Matchup-abhängig in den Playoffs nicht einsetzen kannst, dann ist das auch, glaube ich, niemand, der irgendwie stunk macht, sondern sich dann auch mal in einem Spiel einfach 48 Minuten auf die Bank setzt, gezwungenermaßen. Ich glaube, er könnte in den Playoffs wirklich wertvoll werden, gerade weil du im Westen vermutlich in so ziemlich jeder Serie, also die Warriors sind da die Ausnahme, aber ansonsten musst du gegen so gut wie jeden Gegner, gegen Jokic, gegen AD, lass es ein DeAndre Ayton sein oder Memphis mit ihren Twin Tower Lineups mit Adams und Jackson. Du musst halt an solchen Jungs vorbei und du musst irgendwie dagegen halten können. Und die Clippers haben natürlich jederzeit in der Hinterhand, dass sie einfach small gehen können und dann eben dieses gegnerische Team auch dazu zwingen können, ihren Center wiederum vom Parkett nehmen zu müssen. Aber gerade in Spielen, in denen Zubac vielleicht Foul Trouble hat, was bei ihm ja häufiger vorkommt, da kann es nicht schaden, jemanden wie Plumlee dahinter noch auf der Bank zu haben. Deswegen, ich bin auch großer Fan von dem Move. Mein underrated Move der Deadline, deswegen jetzt schon mal kurz der Case dafür, aber lass uns gerne im Laufe der Folge auch nochmal über die Clippers und die anderen Moves, die sie so gemacht haben, sprechen. Das werden wir tun. Ich würde sagen, ich komme zu meiner Headline und die, wie gesagt, beschäftigt sich auch mit einem Trade, den wir ansonsten im Laufe der Folge nicht besprechen werden. Meine Headline ist, das beste Team der Liga ist nochmal besser geworden. Und ich spreche von Mike Muscala, der die Boston Celtics verstärken wird. Und das ist um Gottes Willen kein Riesenmove, der sie jetzt irgendwie nochmal nach vorne katapultiert. Aber es ist mal wieder ein Spieler, den sie sich reinholen, was sie ja im Sommer mit Danilo Gallinari schon machen wollten. So einen physisch starken Mann für die großen Positionen, der das Feld breit machen kann und shooten kann. Gallinari leider durch seine Verletzung dann kurz vor der Eurobasket für Italien ausgefallen für die komplette Saison. Und jetzt holen sie sich eben mit Mike Muscala von den OKC Thunder genau so einen rein. Stretch Big trifft 40% seiner Dreier bislang in dieser Saison. Sie hatten ein Loch auf dieser Position. Sie geben kaum was ab. Justin Jackson und zwei Second-Rounder. Das ist völlig in Ordnung für so einen Spieler. Und ob der jetzt am Ende in den Playoffs 10 oder 15 oder 20 Minuten pro Spiel sieht, wahrscheinlich eher Richtung 10 oder 15. Aber du hast jemanden für die großen Positionen, kannst vielleicht Robert Williams für den Rest der Regular Season und auch Al Horford noch ein bisschen entlasten. Und in den Playoffs wird es Matchups geben, in denen Muscala spielen kann und wertvoll sein kann. Und deswegen dafür, was man abgegeben hat, nämlich fast gar nichts, und dafür, dass man ja sowieso Stand jetzt noch das beste Team der Liga ist, vom Record her und auch weiterhin, auch da nochmal kleiner Spoiler, wir werden gleich drüber reden, für mich persönlich auch weiterhin der Favorit auf den Titelstand jetzt. Oder zumindest eins der zwei Teams, die ganz oben mit dabei sind. Super Move für die Celtics.
Ja, ich habe als Lakers-Fan nicht die allerbesten Erinnerungen an Mike Muscala, der verpflichtet wurde in der, ich glaube, es war LeBrons erste Saison. Ja, muss ja, in dieser 2018-19er Saison. Ich hatte damals, ich glaube, schon in einem meiner Videos gesagt, Mike Muscala Stretch 5 ohne das Stretch. in diesem Zeitraum hat nichts getroffen, irgendwie einen Minus 24er Net-Rating gehabt in seiner Zeit bei den Lakers. Von daher habe ich ihn da nicht so gut in Erinnerung, aber du hast es gesagt, ist ein guter Move, den die Celtics gemacht haben. Nichts Weltbewegendes, aber im Hinblick darauf, dass man nichts abgegeben hat und auch schon davor das wahrscheinlich beste Team der NBA war, ist das ein Move, den man gerne so machen kann.
Und damit kommen wir zu anderen Moves, die man gerne so machen kann und wiederum Moves, die man vielleicht nicht so machen sollte, je nachdem, wie da unsere Meinung ausfällt. Lass uns reinstarten mit euren Fragen. Vorweg nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Mal wieder zahlreich konnte man sich auf euch verlassen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir diese Fragen jetzt auch einigermaßen adäquat und zu eurer Zufriedenheit beantworten können.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Ich habe gerade auf Twitter, Shams hat gerade getweetet, dass Zion Williamson seine Injury re-aggravated hat mehrere Wochen nach dem All-Star-Break noch fehlen wird, hat David Griffin gerade verkündet.
Ja.
Was schlechte Nachrichten sind, ich glaube, für uns alle. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich Zion Williamson in 2 Wochen in New York sehen werde beim Spiel der Pelicans gegen die Knicks. Ich denke mal, das fällt aus, aber das ist ja das kleinste Problem. Also ist natürlich sehr, sehr schade für ihn, für die Pelicans, für NBA-Fans, dass Zion Williamson jetzt erscheint.
Mann.
Mehrere Wochen nach dem All-Star-Break auch noch nicht spielbar sein wird.
Ja, wie du sagst, schade für ihn, schade für die Pelicans. Ja. Könnt jetzt euer Double-Step-Back-Bingo, könnt ihr gleich ein Kreuz machen. Ich hatte Zion Williamson in meinem Fantasy-Team und habe ihn in dem Moment, als er sich verletzt hat, weggetradet. Genau aus dieser Angst, dass es länger dauern würde, was jetzt weder ihm noch dem Pelicans sonderlich weiterhilft. Aber ich wollte es einfach mal gesagt haben.
Einfach mal gedroppt haben, dass du ein Fantasy-Team
einfach, hast. Genau. Ich spiele übrigens Fantasy-Basketball. Wissen viele nicht. Na, schade. Es wird ja dann auch schon langsam eng Richtung Playoffs. Also ja. Mehrere Wochen nach dem All-Star-Break, also sprich jetzt die kommende Woche und dann nochmal mehrere Wochen, so viel ist dann auch nicht mehr Zeit, in der er sich nochmal in Form bringen könnte in Richtung Playoffs. Naja, die Pelicans, sowieso ein Team, das wir noch vor ein paar Wochen total hoch gehandelt haben und das mittendrin war in diesem offenen Westen. Und jetzt sieht es schon fast so aus, als wären sie vorzeitig raus aus dem Rennen.
Ja, uff. Naja, okay.
Schade. Breaking News an der Stelle. Aber kommen wir nun zu euren Fragen. Wir haben es so strukturiert, dass wir jetzt erstmal nochmal und dabei aber versuchen, uns möglichst kurz zu fassen, weil den Kevin Durant-Trade, den Westbrook-Trade und den Kyrie-Trade haben wir ja schon besprochen in der letzten Folge. Hört da gerne nochmal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber natürlich sind das die Moves, die am meisten bewegen und polarisieren. Deswegen kamen noch mal ein paar Fragen rein, die wir jetzt auch nicht irgendwie außen vor lassen wollten. Erstens, legen wir los. Es geht los mit der Frage von Finn. Der fragt, Kevin Durant wieder zu einem Superteam. Ändert das bei einem möglichen Ring etwas am Ansehen? Und das ist eine Frage, die ja natürlich mit Kevin Durant persönlich und seiner Vergangenheit zu tun hat. Was sind deine Gedanken dazu?
Also mein erster Gedanke dazu ist, dass ich nicht glaube, dass die Phoenix Suns ein super Team sind. Dafür gibt es, glaube ich, gerade was Tiefe und Defense angeht, noch zu viele Fragezeichen bei diesem Team. Mhm. Es ist sicherlich ein Team, was auf den ersten Blick ein bisschen unfair wirkt und wo mit Chris Paul und Devin Booker und Ayton und natürlich Kevin Durant jetzt mehrere Stars und potenzielle Top-10-Spieler auch rumlaufen. Aber in meinen Augen ist das kein Superteam, so wie die Warriors ein Superteam waren damals. Ich glaube, da gibt es auch in den letzten 10, 15 Jahren noch andere Teams, die vielleicht besser waren, als die Suns jetzt sind, die wir, glaube ich, auch nicht zwangsweise als Superteam bezeichnen würden. Aber ich glaube auch nicht, dass das irgendetwas ändern würde bei einem Ring am Ansehen. Wir wissen mittlerweile, wie gut Kevin Durant ist, was Kevin Durant kann, was er nicht kann, wo man ihn ungefähr einordnet, all-time. Und ich glaube nicht, dass wenn Kevin Durant jetzt nochmal einen Ring gewinnt, dass es dann ein großes Thema ist. Irgendwie, ja, er hat es halt wieder nur geschafft mit den und den Mitspielern an seiner Seite und mit den und den Mitspielern nicht. Ich glaube, Kevin Durant ist über viele Zweifel erhaben mittlerweile. Und von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das etwas ändert am Ansehen. Ob er jetzt den Ring mit Brooklyn gewonnen hätte oder jetzt mit den Suns, ja, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Also er hat 2 All-Star-Level-Spieler neben sich. Einer davon waren wir uns ja letztes Mal ein bisschen uneinig, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Devin Booker ein Top-20-Spieler zumindest ist. Ja. Natürlich, aber hätte er jetzt in Brooklyn gewonnen, dann wären es halt Kyrie Irving und dann ja sogar James Harden. Das war ja auch auf dem Papier ein Superteam. Das hätte man dann wirklich als Superteam bezeichnen können. Ja,
100 Pro.
Und ich glaube auch nicht. Also ich gehe mit, erstens, dass ich das gar nicht wirklich als Superteam bezeichnen würde. Aber selbst wenn, es ist ja eine andere Situation als damals. Damals war es buchstäblich das beste Team aller Zeiten vom Regular Season Record her, von der Vorsaison. mit 3 All-NBA-Level-Spielern bereits dort. Und es war ja auch noch die Storyline, dass dieses Golden State-Team die Thunder um Kevin Durant besiegt hatte in den Playoffs im Jahr zuvor. Also da haben so viele Faktoren reingespielt, dass er als Schlange abgestempelt wurde und so weiter. Aber jetzt ein paar Jahre später, so im Rückspiegel, hat ihm das von seiner Reputation her überhaupt so wahnsinnig geschadet. Also es gibt sicherlich weiterhin viele Fans, die ihm das irgendwo übel nehmen, aber er ist ein No-Brainer Hall of Famer. Er gilt zu Recht als einer der besten Scorer aller Zeiten. Er ist einer der 10 bis 15 besten Spieler aller Zeiten und auch das ist relativ universell geltend. Also so sehr hat es ihm nicht geschadet. Was ihm allerdings schaden könnte in seinem Ansehen, meiner Meinung nach, ist dieses Brooklyn-Fiasko der letzten Jahre. Was zwar natürlich über weite Strecken nicht seine Schuld war, aber irgendwo auf seinem Mist gewachsen ist. Er war ja derjenige, der das überhaupt erst ins Leben gerufen hat mit seinem Unterschreiben in Brooklyn. Also es war ja ein Sign-and-Trade, aber mit seinem Wechsel nach Brooklyn und dass er dann Kyrie Irving im Schlepptau hatte und dass er dann James Harden haben wollte und dass das dann so schnell den Bach runtergegangen ist, inklusive feuert bitte den Trainer und den GM, sonst bin ich weg, Trade-Forderung im Sommer und so weiter. Sicherlich, wenn Kevin Durant irgendwann seine Karriere beendet und man zurückblickt, wird man sich denken, boah, die 3 Jahre in Brooklyn, da hat er sich nicht ganz so gut angestellt. Aber wenn wir über den Spieler Kevin Durant und über seine Legacy irgendwann sprechen, ich glaube nicht, dass man dann denken wird, ja, aber jetzt ist er ja nach Phoenix gewechselt zu einem Superteam. Also bei aller Liebe für den 37-jährigen Chris Paul, aber das sind jetzt auch nicht die Splash Brothers, zu denen er da gewechselt ist. Deswegen würde ich auch relativ deutlich verneinen. Lass uns weitermachen. Wir bleiben aber bei den Suns und bei KD.
Ja, die Frage kam von Marty auf Instagram. Egal wie gut KD ist, sollte man seine Zukunft aufs Spiel setzen bei der Altersstruktur, also mit seiner Zukunft aus Suns Sicht sicherlich gemeint. Sollte man als Suns-Organisation seine Zukunft aufs Spiel setzen bei der Altersstruktur?
Ich hab das ja in der letzten Folge schon anklingen lassen. Es ist natürlich ein hohes Risiko und es ist auch ein höheres Risiko als in anderen Superstar-Trade-Szenarien, einfach weil erstens Durant schon ein hohes Alter erreicht hat und viel verletzt war in den letzten Jahren und zweitens eben diese Chris Paul-Komponente noch dazu kommt. Es lastet jetzt schon sehr viel auf den Schultern von zwei Spielern, die tief in ihren 30ern sind und die beide in den letzten Jahren nicht fit bleiben konnten. Ich bin trotzdem der Meinung, man musste es tun. Du hast jetzt diese riesige Chance dieses Jahr und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr und danach mal gucken. Aber wir sind ja in unserer letzten Folge schon zu dem Schluss gekommen, im Endeffekt war es ein No-Brainer-Move, auch wenn natürlich ein großes Risiko dabei ist.
Ja, ich denke, das kann man schnell beantworten. Wir haben es in der letzten Folge schon ausführlich besprochen. Wenn du die Suns bist, du hast es gerade schon gesagt, No-Brainer, dann machst du das. Kevin Durant, auch in diesem Alter noch, ist es wert, so viel abzugeben. Und mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen.
Lass uns vielleicht eine Frage jetzt dann auch anbringen. Die hatte ich eigentlich erst 2, 3 Punkte weiter unten stehen. Aber Michael hat auf YouTube gefragt, ist dies jetzt die letzte bzw. größte Chance für CP3 auf einen Ring, wenn wir jetzt gerade sowieso schon über ihn sprechen? Was denkst du?
Auf jeden Fall. Also allerletzte Chance, das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber größte Chance, ich glaube schon. Also jetzt gerade mit diesem Team in diesem Westen, wo alles offen ist, CP3 37 Jahre alt, das seine Karriere da gerade auf der Zielgeraden. Ich glaube, dass es schwer wird, in den nächsten Jahren nochmal irgendwie eine größere, bessere Chance für ihn zu haben, irgendwie einen Ring zu gewinnen. Jetzt oder nie. Das ist es für Chris Paul. In meinen Augen.
Ja, sehe ich genauso. Also wie du sagst, es kann ja sein, dass er irgendwie mit 38, 39, 40 sich nochmal für 15 Minuten bei irgendeinem Contender auf die Bank setzt. Das wissen wir natürlich nicht. Das kann schon sein, dass er da nochmal Chancen bekommen wird. Aber ich glaube auch, es ist auf jeden Fall die letzte Chance als in Anführungszeichen Star. Und das ist er jetzt gerade noch. Und es ist, glaube ich, auch tatsächlich die größte Chance. Also diese Rockets-Teams damals waren schon wahnsinnig gut, aber du hattest halt die Warriors als riesiges Hindernis. Und dieses Überteam, das hast du dieses Jahr nicht. Weder im Westen noch generell in der Liga. Wir kommen nachher noch zu sozusagen unseren Power-Rankings an der Spitze und so weiter. Aber es gibt definitiv nicht dieses eine Überteam, vor dem alle Angst haben müssen, wie es damals der Fall war. Und deswegen, ja, die Suns.
Wobei man sagen muss, ohne diese Verletzung in den 2018er Playoffs in Spiel 5 da am Ende, was man gewonnen hatte und 3-2 in Führung gegangen ist, glaube ich bis heute, dass man diese Serie zugemacht hätte, wenn sich Chris Paul nicht verletzt hätte. Man war ja in Spiel 6 und Spiel 7 jeweils auch zweistellig vorne ohne Chris Paul. Und man hat Spiel 7 verloren, unter anderem, weil man 27 Dreier in Folge daneben geballert hat. Also das war schon eine riesige Chance, zumal man Cleveland höchstwahrscheinlich auch geschlagen hätte in den Finals, wenn man Golden State, also wenn Das waren die Finals quasi in diesem Jahr. Diese Western Conference Finals 2018 waren die NBA Finals 2018 basically. Das war schon eine sehr, sehr, sehr große Chance. Aber da kam halt auch eine Menge Pech leider mit dazu für ihn und die Rockets. Aber ja, dieses Jahr. Jetzt oder nie.
Und das dachten sich auch die Phoenix Suns bei diesem Trade. Und da möchte Marco wissen, der hat uns eine sehr liebe Mail geschrieben, ist Phoenix denn wirklich der Top-Favorit im Westen? Und er schreibt noch dazu, klar, Golden State hat Probleme mit Verletzungen, aber wäre ihr Team nicht geeignet, um Phoenix aufzuhalten? Wenn Ayton nicht auf dem Niveau seiner ersten Playoffs spielt, sehe ich sie schwächer. Was denkt ihr? Was denkst du?
Ich glaube, dass Phoenix der Top-Favorit im Westen ist und es fällt mir kein Team konkret ein, was ich nicht als Underdog hätte in einer potenziellen Serie gegen die Suns und auch Golden State, gerade in diesem Jahr. Also wenn wir über das Golden State Team aus dem letzten Jahr reden, wenn die so spielen würden wie in den Playoffs letztes Jahr oder wenn das zu erwarten wäre, dass sie auf dieses Level kommen könnten, dann könnte das ein echt spannender Kampf werden können. Aber dieses Golden State Team aus diesem Jahr, keine Chance. Keine Chance.
Stand jetzt ja. Ich weiß nicht, ob das naiv ist von mir, aber ich traue ihnen schon noch. Nicht nur, ich traue es ihnen zu, ich halte es sogar für wahrscheinlich, dass sie in Richtung Playoffs ins Rollen kommen. Aber das wird
kann
sich
gut
natürlich
sein.
Zeigen.
Aber mal angenommen, sie würden rollen, würdest du sie dann auf Augenhöhe mit den Suns sehen?
Ich würde die Suns trotzdem als Favorit sehen. Und das wäre immer unter der Überschrift, angenommen, sie bleiben fit. Ja. Aber wenn die Suns bei voller Stärke sind und wenn die Warriors bei voller Stärke sind, wären die Suns für mich der Favorit?
Für mich auch.
Aber ich verstehe sehr gut, wo die Frage von Marco herkommt und ich stimme ihm insofern zu, dass ich weder Golden State noch zum Beispiel Memphis oder die Clippers oder vielleicht sogar Denver, es gibt schon einige Teams im Westen, die ich nicht als krasse Underdogs bezeichnen würde. Ich glaube, die Suns gehen in jede Playoff-Serie im Westen als Favorit, aber es ist auch keineswegs so, dass ich damit rechne, dass sie in die Finals spazieren oder so. Ich glaube, dafür, erstens haben wir es noch nicht gesehen, und zweitens gibt es dafür dann doch zu große Fragezeichen, selbst wenn sie fit sind, was vor allem die Defense betrifft und so. Da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen.
Auf jeden Fall. Top-Favorit sind sie in meinen Augen, in deinen ja auch. Aber das wird kein Spaziergang. Der Westen ist nach wie vor wide open. Die Suns haben ihre Fragezeichen. Viele der West-Teams sind besser geworden zur Deadline. Die Grizzlies sind besser geworden, die Clippers, die Lakers sind besser geworden, die Mavericks sind besser geworden. Die Warriors, wenn jetzt der Gary Payton-Trade durchgeht, was wir dann ja schon wissen, wenn diese Folge online kommt, sollten auch zumindest in der Theorie besser geworden sein. Also das wird kein Spaziergang, das wird ein Blutbad. Der Westen wird ein absolutes Blutbad. Also ich glaube auch, dass die Warriors besser sein werden, als sie es heute sind, in Richtung Playoffs. Und die Warriors schätze ich auch als so ein Playoff-Team ein, gerade ein Team mit so viel Erfahrung, wo dann einfach in den Playoffs nochmal ein anderer Gang drin ist und da wirklich diesen berühmten Switch flippen können. Aber da muss schon eine Menge sehr gut laufen für die Warriors in den nächsten Wochen und Monaten, dass sie halt wirklich die Suns aufhalten können, ein fittes Suns-Team aufhalten können. Aber das war's zu Phoenix, oder?
Das war's zu Phoenix. Auch jedes Mal, wenn diese Redewendung Flipping the Switch kommt, hast du auch jedes Mal sofort diese Drake-Line von Quavo liest?
Ja, ja.
Hat es Flip the Switch?
Flip, ja.
Ja, naja.
I don't know nobody that is doing this. Yes.
Weiter geht's.
Genau, dann kommen wir doch mal zu den Mavericks. Auch über die haben wir schon ausführlich geredet. Und die zweite Frage, auch zu diesem Thema passend, kam von Garmian auf Twitter. Falls Curry verlängert, haben die Mavs doch ein Schnäppchen gelandet, wenn man überlegt, was andere Superstars gekostet haben. Luca plus Curry plus 3 First im Sommer. Da könnte jemand kommen, der Luca Curry perfekt ergänzt, jemand wie OG Anunoby. Sieht die Mavericks Zukunft wirklich so schlecht aus?
Ja, das ist immer, wenn wir über Basketball sprechen und nur über Basketball sprechen, Also dann würde ich dieser zweiten Frage, ob Kyrie denn nicht vielleicht doch ein Schnäppchen war, definitiv zustimmen. Also rein vom 100 Talentlevel Pro. Und von seinem, also der ist ein Superstar, wenn er im Kopf richtig ist und wenn er Bock hat und wenn er fokussiert ist auf seine Aufgabe und auf sein Team, dann ist das ein Superstar. Und ja, dann war es günstig. Also dann haben sie nicht so viel abgegeben. Aber wir sprechen halt leider über Kyrie Irving. Und das war ja auch schon mein Case in der letzten Folge, warum ich nicht nur skeptisch bin, sondern quasi raus bin, was Kyrie betrifft. Er war halt in den letzten, wann war er zuletzt ein funktionaler Basketballspieler? 2017? 17. Mit Wohlwollen? Ja.
Das ja, ist jetzt halt, da war noch nichts zu ahnen.
Das ist jetzt halt 6 Jahre her. Und ich glaube halt nicht dran, dass er jetzt auf einmal in Dallas, Texas sich denkt, boah, jetzt habe ich hier die basketballerische Liebe meines Lebens gefunden. Neben diesem Dude, der ständig den Ball in der Hand hat. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber klar, wenn es so kommt und wenn er Bock hat und weiterhin Bock hat über diese Saison hinaus, dann könnten wir hier in 3 Jahren sitzen und uns denken, ey, da haben die Mavs im richtigen Stil gelandet und jetzt sieh mal einer an, jetzt haben sie die Championship gewonnen. Kann absolut sein.
Ja, vielleicht auf die erste Frage bezogen, was bedeutet der Kyrie-Deal für die Offseason der Mavericks? Muss man ihn quasi per Max-Vertrag halten? Definiere Max-Vertrag, also ein Max-Vertrag über 4 Jahre musst du ihm nicht geben und würde ich ihm auch nicht geben.
Auf gar keinen
Aber ich
Fall.
Kann mir schon vorstellen, dass es schwierig wird, ihn zu überzeugen, einen nichten Max-Vertrag, selbst wenn es jetzt über 2, 3 oder 4 Jahre ist, dass er quasi nicht das volle Gehalt bekommt, ihn davon zu überzeugen wird, denke ich nicht einfach. Ich glaube, also was ich stand heute, und das ist schwer zu sagen, aber was wahrscheinlich so ein guter Mittelweg wäre, wäre wahrscheinlich wirklich der Max-Deal mit dem vollen Geld, aber halt über 2 Jahre oder sowas. Das muss man eigentlich schon machen, weil ihn jetzt gehen zu lassen im Sommer für nichts, dafür hat man dann doch zu viele abgegeben. Also, dass man ihn jetzt wirklich nur für 3, 4 Monate hat, in denen, wir haben es ja auch in der letzten Folge besprochen, die Chancen jetzt was zu reißen für Dallas in dieser Saison sind ja nicht so super groß. Und das kann man ja schon als Move sehen, wo man sagt, okay, man hat jetzt dieses Superstar-Duo für die Zukunft und schaut, dass man ab Sommer da dann die guten Pieces mit Defense drumherum bauen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass die Mavericks planen mit Irving über den Sommer hinaus. Und ich glaube, das sollten sie auch, weil sonst hätte man einfach zu viel auch abgegeben für ihn. Aber jetzt die vollen 4 Jahre der Max, das längste und größte, was er bekommen kann, das würde ich ihm jetzt nicht einfach blind geben. Egal, wie das jetzt läuft, auch wenn die Mavericks jetzt Meister werden, würde ich ihm nicht. Ja, dafür ist er einfach zu unberechenbar. Und das haben wir alles in der letzten Folge schon super ausführlich besprochen.
Ja, also die Mavericks haben seine Bird Rights. Sie können ihm sowohl mehr Jahre als auch mehr Geld anbieten als jedes andere Team. Also sie sind in gewisser Weise, haben sie einen Vorteil in der Offseason. Ich glaube, es wird einen Markt für ihn geben, auch wenn man das jedes Mal bei ihm irgendwie anzweifeln sollte eigentlich. Aber es gab auch wieder einen Trademarkt. Es gab wieder mehrere Teams, die ihn haben wollten, de facto, jetzt letzte Woche. Es schwirrt immer noch der Gedanke herum, dass er dann doch einfach als Free Agent zu den Lakers geht. Das ist auch weiterhin sehr auf dem Tisch. Ich würde es auch für eine absolute Katastrophe halten, wenn man ihm irgendwie in 4 Jahre Max-Deal anbietet. Wenn man sich aber den Markt anguckt im kommenden Sommer, das habe ich glaube, es war John Hollinger, einen Artikel gelesen vorhin noch. Es gibt nicht so viele Teams, die Capspace haben. Und selbst die Teams, die Capspace haben, sind entweder Tanking-Teams oder die Blazers. Und die haben halt Damian Lillard. Da ergibt Kyrie auch nicht so ganz viel Sinn. Ich glaube, er wird ein Stück weit einsehen müssen, dass er wahrscheinlich nirgendwo einen 4-Jahre-Max-Vertrag kriegt. Denke ich mir jetzt so. Aber wahrscheinlich kommen wir in die Offseason auch. Und dann gibt es doch den großen Markt. Aber ich glaube, wenn man jetzt diese Saison nicht irgendwie komplett in den Sand setzt und in der ersten Runde gesweept wird oder sowas oder gar die Playoffs verpasst, ich glaube, dann gibt es jetzt schon eine gewisse Willigkeit von beiden Seiten, dass man das weitermacht und vor allem, wie du sagst, aus Sicht der Mavericks, du hast nicht so wahnsinnig viel abgegeben, aber du hast viel abgegeben. Nämlich 2 Rollenspieler und was waren es? 2 Picks? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein Pick nur.
Ein Pick.
Ja, ich schaue nochmal kurz nach zur Sicherheit parallel. Aber wie du sagst, du hast so viel abgegeben, als dass es dann wiederum auch eine mittlere Katastrophe wäre, wenn du ihn jetzt einfach ziehen lässt im Sommer. Ich bin von beiden Wegen nicht begeistert, aber selbst ich muss zugeben, dass dann wahrscheinlich der Weg, ihn noch weiterhin zu halten, ist dann wahrscheinlich der vielversprechendere. Es war ein First-Round-Pick 2029 und zwei Second-Round-Picks.
Ja, genau.
Gut, so viel zu... Ah nee, doch nicht so viel zu Kyrie. Einen haben wir noch. Und zwar von Matthias. Der fragt, eure Meinung zu den ersten Spielen von Kyrie bei den Mavs würde mich interessieren. Er wirkt sehr motiviert in der Defense und vertraut auch ohne Luca seinen Mitspielern. Ist das nur eine anfängliche Erscheinung oder bleibt das so?
Irving stand heute 3 Spiele für Dallas gemacht. Eines davon an der Seite von Luka Doncic und 2 davon ohne Luka. Die beiden ohne Luka hat man gewonnen. Und das eine mit Luka hat man gegen die Sacramento Kings in einem wilden Spiel, mit einer sehr, sehr wilden Schlussphase, verloren. Vielleicht erstmal zu den beiden Spielen ohne Luka. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen und hat genau das gemacht und gebracht, was man sich erhofft hat. Und dass die Mavericks diese beiden Spiele ohne Luka gewinnen konnten, haben sie zu einem großen Teil Irving und seiner Shot Creation und seiner Offensive zu verdanken gehabt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat sofort die Fäden der Offensive übernommen, gezogen, Mitspieler gefunden und die Offensive am Laufen gehalten, in Abwesenheit von Luka Doncic, was wir so nicht gesehen haben in den letzten Jahren. Und das eine Spiel an der Seite von Luka Doncic, was man, wie angesprochen, verloren hat, auch da haben sie offensiv gut gespielt, haben beide, ich glaube, Irving hat 28 gemacht, Luka hat 27 gemacht, haben gut zusammengespielt. Wir haben immer wieder Post-Ups gesehen von Doncic mit Irving, one pass away. Wir haben ein bisschen Two-Man-Game mit den beiden gesehen. Wir haben gesehen, dass Irving in der Crunch-Time auch immer wieder übernommen hat und Luka absetzbar ist gespielt hat. Also der offensive Fit war beeindruckend, so schnell, und hat wirklich Spaß gemacht und Hoffnung auf mehr. Auch defensiv hat Irving mir gut gefallen, wirklich motiviert, immer wieder mit zurückgesprintet in der Transition, hat er seinen Job gemacht. Also bisher läuft das wunderbar. Ob das jetzt nur eine anfängliche Erscheinung ist, weiß ich nicht. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Ich würde es hoffen, ja. Und ich denke, wenn die beiden so weiterspielen und wenn das dann alles noch ein bisschen flüssiger läuft irgendwann, dann werden die Siege sehr, sehr bald kommen mit den beiden, weil das sah schon gerade in der Crunch-Time gegen die Kings, die man natürlich verloren hat, weil die Aaron Fox auch komplett durchgedreht ist. Aber da hat man sich schon in jedem Angriff einen guten Look erspielt und einen effizienten Wurf oder Versuch am Korb oder einen Foul gezogen. Also das sah schon vielversprechend aus und so, dass das irgendwann mal, wenn es dann richtig, richtig klickt, ganz, ganz schwer zu verteidigen wird. Also ich bin begeistert von den bisherigen Spielen der Mavericks, von denen man auch gut und gerne alle 3 hätte gewinnen können.
Ich meine es zu wissen, ob das mit seiner Motivation so bleibt, aber diesen Standpunkt habe ich ja jetzt, glaube ich, zu Genüge vertreten. Ich habe das, glaube ich, auch letzte Woche in der Folge gesagt. Es war ja zu erwarten, dass er hochmotiviert an die Sache rangehen wird. Erstens, sicherlich auch, also wir wollen ja nicht sagen, Kyrie Irving ist der schlimmste Mensch auf der Welt und das war alles seine Schuld, was in Brooklyn passiert ist. Sicherlich ist das in gewisser Weise auch eine Entlastung für ihn, aus Brooklyn raus zu sein. Ich glaube, da ist hinter den Kulissen tatsächlich vieles schiefgelaufen, was nicht nur mit den Spielern zu tun hatte. Und er spielt für einen neuen Vertrag. Ob das jetzt in Dallas ist oder ob das woanders ist, er ist immer noch im Contract Year und ich gehe sehr stark davon aus, dass er bis zum Ende der Saison ein Vorzeigeschüler sein wird und richtig, richtig guten Basketball spielen wird. Das sehen wir bislang, dass diese Hoffnung und diese Annahme bestätigt sich. Die große Frage ist, wie es langfristig aussieht. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, bis zum Ende der Saison wird das so bleiben. Ob er defensiv so super motiviert bleiben wird, weiß ich nicht, aber dafür ist er ja auch nicht geholt worden. Ich glaube halt nicht, dass es langfristig so bleibt, aber wir werden sehen. Ja, schauen wir mal, was der Herr Irving so vorhat mit uns.
Ja, das bringt uns zu den Los Angeles Lakers. Da kamen eine ganze, ganze Menge Fragen rein. Wir haben uns 4 davon mal rausgesucht. Vielleicht zuerst zu den ersten beiden Fragen. Die allererste kam von Corvin CZE. Du hast mich schon wieder
die gegeben von den Namen, die sich schwer auf. Das war keine Absicht.
Aussprechen lassen. Ja, genau. Was sagt ihr zum Mo Bamba Trade? Ist neben den anderen Trades ziemlich untergegangen. Und die zweite Frage handelt von dem gleichen Thema, Mo Bamba gegen Patrick Beverley. Wieso macht man das, will Marv auch auf Instagram von uns wissen.
Ich verstehe, also der Marv scheint ja sehr dagegen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob er Lakers-Fan ist oder nicht, aber er scheint dagegen zu sein. Ich habe das jetzt mal aus Lakers-Sicht interpretiert.
Ja.
Vielleicht ganz kurz aus Magic-Sicht, warum man es da macht. Relativ simpel, Beverleys Vertrag läuft aus, Mo Bambas Vertrag läuft nicht aus automatisch im nächsten Jahr. Man hat außerdem mehr Minuten zur Verfügung für Wendell Carter, für Bol Bol, vielleicht mal mehr Lineups mit Paolo auf der 5 und so weiter und hat eben noch 2. Runden-Pick bekommen. Also ich habe mich schon gefragt, ob das nicht vielleicht ein bisschen geringer Gegenwert ist für Mo Bamba, aber ich verstehe es sehr gut aus Magics Sicht. Aus Lakers Sicht verstehe ich, wo dieser Zweifel herkommt und wo dieser Unmut herkommt, weil ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass Mo Bamba Teil der Playoff-Rotation in Los Angeles sein wird. Aber ich bin sehr gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich bin ein bisschen positiver eingestellt gegenüber des Deals, als dass ich habe zum Beispiel heute im Zug, ich bin heute aus Hamburg zurückgekommen, ich habe mir die großen Deadline-Analysen von Jonathan und Luca und Sven bei Jeden Tag NBA angehört. Die waren sehr negativ, also die haben den Deal sehr, sehr kritisiert.
Okay.
Aber ich verstehe, dass man dieses Skillset gerne drin haben möchte, gerade im Vergleich zu Thomas Bryant, den man ja zur Deadline abgegeben hat. Also vor allem defensiv ist Mo Bamba halt ein großes Upgrade. Er ist ein besserer Rim Protector, er ist lang. Also das scheint ein Theme der Lakers gewesen zu sein, dass sie auch mit Hachimura und so weiter, dass sie einfach Länge reinholen wollten. Und er ist jemand, der diese Saison fast 40% seiner Dreier trifft. Letzte Saison waren es noch 38. Also er ist jetzt kein Scharfschütze und irgendwie ein Knockdown-Shooter, der wahnsinnig viele Dreier nimmt. Aber er ist ein Stretch-Big. Also er trifft den Dreier und das gut. Also ich bin etwas positiver gestimmt als andere Leute anscheinend. Wie sieht's bei dir aus?
Haben wir in der letzten Folge drüber geredet? Ich habe mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es in meinem YouTube-Video war. Also es war auf jeden Fall in einem YouTube-Video. Haben wir auch im Podcast schon über die Lakers-Moves geredet? Bestimmt, ja. In der letzten Folge,
wir haben drüber geredet. Ja, wir haben hauptsächlich über Westbrook und so geredet, aber wir haben Mobamba schon auch kurz angeschnitten
zumindest. Ja, genau. Also ich hatte schon auf diversen Plattformen jetzt dann anscheinend gesagt, dass ich den Bamba-Move gut finde. Und dass er ein Upgrade ist gegenüber Thomas Bryant, dass er ein besserer Verteidiger ist, ein besserer Schütze, dass er besser an der Seite von Anthony Davis funktioniert oder funktionieren sollte. Ich habe auch gesagt gehabt, dass die Idee von Mo Bamba, gerade die Idee, die man von ihm hatte, als man ihn gedraftet hat in Orlando, nicht der Mo Bamba ist, den man jetzt bekommt. Aber ich mag diesen Move aus Sicht der Lakers und ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Gerade wenn man Bamba mit Thomas Bryant vergleicht. So, die beiden sind jetzt nicht füreinander getradet worden, aber das ist ja am Ende der Vergleich, den man machen muss, jetzt aus dieser Perspektive. Wenn wir jetzt trotzdem kurz auf Patrick Beverley eingehen, der hat einfach nicht gut gespielt für die Lakers dieses Jahr. Patrick Beverley hat nicht gut gespielt. Er hat weder gut verteidigt, noch gut geworfen, noch irgendwas anderes gut gemacht, in meinen Augen. Plus, die Lakers haben so oder so zu viele Guards rumlaufen gehabt. Also auch hier an der Stelle aus Teambuilding und Roster-Building-Perspektive ein Move, der Sinn gemacht hat, dass man sich einfach noch von einem weiteren dieser Guards getrennt hat, so wie man sich von Kendrick Nunn getrennt hat und von Westbrook. Ich habe das in der Offseason kritisiert. Es sind zu viele kleine Guards, die da rumlaufen. Von daher ist es jetzt auch kein Verlust, dem ich jetzt besonders nachtrauere oder einen Spieler, der, wo ich jetzt gesagt hätte, der hätte den Lakers wirklich geholfen in den Playoffs. Ich glaube nicht, dass Patrick Beverley den Lakers in den Playoffs besonders geholfen hätte und dass er besonders viele Minuten hätte bekommen sollen. Und wie gesagt, wenn man es dann noch aus der Perspektive betrachtet, dass man Mo Bamba mit Thomas Bryant vergleicht, glaube ich, dass Mo Bamba der bessere Spieler ist im Vakuum und dass er besser für das geeignet ist, was die Lakers machen wollen und dass er besser zu den Lakers-Mitspielern passt als Thomas Bryant. Und von daher mag ich diesen Move, auch wenn natürlich Mo Bamba kein Gamechanger ist. Und es wird Serien geben und Spiele geben, wo Mo Bamba auch nicht wirklich spielbar ist und sein Skillset besonders geeignet ist. Aber auch das ist nicht schlimm. Wenn wir uns an den Lakers-Titelrun in der Bubble erinnern, auch da gab es Serien, wo Dwight Howard und JaVale McGee nicht gespielt haben, wie zum Beispiel in der Rockets-Serie, weil es einfach nicht nötig war. Und dann gab es Serien wie danach gegen Denver, wo sie auf einmal den Lakers da geholfen haben. Und dass man einfach, einen Spieler hat, der in gewissen Situationen, gerade in den Playoffs, helfen kann. Warum nicht? Viel hat man nicht abgegeben für ihn, also warum nicht? Und, ja, und was ich auch noch dazu sagen möchte, Mo Bamba war in Orlando nicht in einer optimalen Position oder Situation, um wirklich optimal zu funktionieren. Und einfach mal einen Tapetenwechsel zu bekommen, er ist immer noch relativ jung, in einer Situation, wo Spieler wie LeBron, Anthony Davis sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wovon er vielleicht profitieren kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir, oder ich hoffe es zumindest, dass wir eine bessere Version von Mo Bamba bekommen, als die wir vielleicht in den letzten Jahren in Orlando gesehen haben, weil es einfach was Neues ist und das vielleicht auch einfach mal helfen kann.
Wobei Los Angeles und die Lakers jetzt vielleicht nicht die allerbeste Situation sind, um sich druckfrei nochmal einen Tapetenwechsel vornehmen zu können. Aber stimmt, mal sehen. Aber dann sind wir uns da auch einig. Also ich bin echt, das ist jetzt, wie gesagt, wenn jetzt Mo Bamba am Ende nicht in der Playoff-Rotation drin sein wird, dann wäre ich auch nicht schockiert. Aber ich finde, er gibt diesem Team etwas, das sie vorher nicht hatten und das helfen kann unter Umständen.
Ja.
Und zwar helfen kann dabei, wie Tim und Jan wissen wollen, die Playoffs zu erreichen. Also wir haben zweimal die Frage reinbekommen, beziehungsweise einmal war die Frage, schaffen die Lakers es in die Playoffs zu kommen? Und die andere war, schaffen es die Lakers nach den Deadline-Deals in die Playoffs beziehungsweise ins Play-In? Auch da jetzt nochmal Bingo ankreuzen, der Westen ist wide open und so weiter. Aber mach du erstmal. Was glaubst du, die Lakers schaffen es in die Playoffs? Lass uns davon mal ausgehen.
Ich gehe stark davon aus. Also, dass sie direkt reinkommen, ohne durchs Play-In zu müssen, da muss es jetzt sehr, sehr gut laufen. Da müssen viele der Konkurrenten verlieren. Und die Lakers müssen wirklich anfangen, jetzt eine Menge Spiele zu gewinnen. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Man hat heute Nacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, hat man die Warriors geschlagen in Golden State ohne LeBron. AD ist gerade fit. LeBron wird zurückkommen bald. Also mit dem Team wäre das jetzt schon in meinen Augen eine echte Überraschung, selbst wenn jetzt nicht gleich alles klickt und alles passt, aber dieses Team möchte eigentlich schon in die Playoffs kommen.
Ich glaube auch, also sie sind jetzt halt vor allem plötzlich echt ein tiefes Team und auch ein ziemlich gutes Team, selbst hinter LeBron und AD. Also das war, ich habe es letzte Folge schon gesagt, da muss man Rob Pelinka auch einfach mal loben. Das war echt eine geile Deadline, quasi von vorne bis hinten. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie im Play-In irgendwie rausfliegen, weil es halt auch einfach in dem Modus schnell mal passieren kann. Ich mache mir Sorgen darüber, dass Anthony Davis bislang seit seiner Rückkehr nicht der Anthony Davis ist, der sich verletzt hatte zu Beginn der Saison.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, sie sind jetzt gerade in den Standings ein paar, sie haben zwei Siege weniger als Utah, einen Sieg weniger sogar nur als die Thunder und einen Sieg weniger als Portland. Das sind die drei Teams, die jetzt gerade noch vor ihnen liegen. Wir werden über Portland gleich noch sprechen. Utah und OKC sind zwei Teams, die sich eher nach unten orientieren. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, warum sie nicht ins Play-In kommen sollten. Das wäre eine Totalkatastrophe.
Ja, also
und dort, also wenn man sich dann die Teams anguckt, gegen die sie wahrscheinlich, also das sind dann eben so Minnesota, New Orleans vielleicht, eventuell die Warriors, das könnte natürlich hart werden, sollten es die Warriors nicht schaffen, noch ein paar Plätze zu klettern. Aber ja, ich traue es ihnen schon zu, in die Playoffs zu kommen. Dann wiederum in der ersten Runde sehe ich schon relativ schnell schwarz, aber auch da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen.
Okay.
Wenn AD und LeBron fit sind und in Topform sind, können die Lakers jeden schlagen. Wir werden sehen. Aber die Playoffs zu erreichen, da gehe ich schon auch von aus eigentlich.
Yes, dann sind wir durch mit den Lakers. Kommen wir zur nächsten Frage und die kam von Stefan. Gibt es im Westen jetzt ein oder mehrere Teams, die den Bucks oder Celtics gefährlich werden könnten? Und zu diesem Thema hat auch der gute Martunik auf YouTube uns eine Frage gestellt. Und zwar, wie schätzt ihr das Machtverhältnis der Top-Teams nach der Deadline ein? Seht ihr die Celtics und Bucks immer noch eine Schippe über den West-Teams, insbesondere natürlich den Suns?
Ich kann meine Antwort auch hier relativ kurz machen. Stand jetzt, ja. Also für mich sind die Bucks und Celtics immer noch die beiden Top-Favoriten und die beiden besten Teams der Liga. Und wenn ich wetten müsste, würde ich Stand jetzt sagen, die Celtics werden Meister und mein zweiter Guess wären die Bucks. Weil wir haben es halt von diesen beiden Teams gesehen. Wir reden auch gleich noch über die Bucks. Die haben sich auch verstärkt zur Deadline. Auch wenn jetzt der Muscala-Deal, den ich in meiner Headline hatte, jetzt vielleicht nicht den ganz großen Ausschlag gibt, aber die Celtics sind Stand jetzt meiner Meinung nach immer noch das beste Team der Liga. Und vor allem, wir haben es von diesen beiden Teams einfach schon gesehen, dass sie in den Playoffs sehr gut funktionieren und einen Finals-Run starten können. Das haben wir von diesen Suns einfach noch nicht gesehen. Und ich möchte erstmal ein paar Eindrücke sammeln können, wenn dann KD zurück ist, wenn Chris Paul hoffentlich bis dahin sich nicht irgendwie verletzt hat und so weiter, ein bisschen Gespür dafür kriegen, wie die Defense aussehen könnte. Und dann werde ich relativ schnell bereit sein zu sagen, okay, Phoenix, wenn die so aussehen, wie man sich das jetzt gerade erhoffen kann, können die in einer eventuellen Finals-Serie auch die Bucks und auch die Celtics schlagen. Keine Frage. Aber wie gesagt, Stand jetzt hauptsächlich aus dem Grund, weil wir es einfach bei den einen schon gesehen haben, bei den anderen noch nicht. hat sich für mich in der Hierarchie erstmal noch nichts geändert.
Ja, Bucks und Celtics bisher die beiden besten Teams in der Saison. Du hast es angesprochen, wir haben es von beiden Teams schon gesehen in der Vergangenheit, dass sie es können. Und sie sind beide zur Deadline in der Theorie zumindest besser geworden. Von daher sind das immer noch meine beiden Favoriten relativ klar. Dann kommt eine Weile nichts, dann kommen die Phoenix Suns und dann kommt wieder eine ganze Weile nichts in meinen Augen. Also gibt es im Westen Stand heute dieses eine Team quasi, die Phoenix Suns, die den Bucks und oder Celtics gefährlich werden könnten. Ansonsten sehe ich da nicht so viel Potenzial. Natürlich kann vieles passieren, wenn Milwaukee oder Boston, wenn die in den Semifinals gegen Philly 7 Spiele bestehen müssen und dann gegeneinander spielen und dann sich da auch eine Schlacht liefern, die über 7 Spiele geht und dann kaum noch irgendwas übrig ist von dem Gewinnerteam, dann kann natürlich viel passieren in den Finals, in der möglichen Serie gegen die Clippers, die ja auch noch ein riesiges Potenzial haben und auch besser geworden sind zur Deadline oder wem auch immer im Westen, den Mavericks, I don't know. Aber ich glaube, Stand heute ist realistisch betrachtet nur Phoenix, die einem dieser beiden Teams wirklich gefährlich werden können, wenn alles gut läuft.
Gut, dann konnten wir auch das relativ schnell abhandeln. Die nächste Frage kommt von Mika. War der Luke Kennard-Move der Grizzlies gut? In Klammern Danny Green, ähnlicher Spielertyp. Danny Green, der übrigens, ich versuche jetzt gerade den Tweet nochmal zu finden. Woj hat nämlich getweetet, dass er wohl nah dran ist, bei einem Team zu unterschreiben. Hm. Und das sind die Cleveland Cavaliers, was ich überragend finde für die Cavs. Das ist echt... Also wir reden jetzt gleich über Green. Ich befürchte, dass er mehr oder weniger washed sein könnte, weil sonst würde ich mich tatsächlich fragen, ob dieser Move für die Grizzlies wahnsinnig viel Sinn macht. Aber die Grizzlies sind eine Organisation, der ich im Zweifel vertraue, gute Entscheidungen zu treffen. Danny Green hat bislang nur 3 Spiele gemacht. Also wir können jetzt keine großartigen Schlüsse ziehen daraus, wie er aussah, ob er nochmal auf sein großes Level kommt und so. Wir wissen es einfach nicht, aber ich glaube, dass man da vielleicht im Training und hinter den Kulissen den einen oder anderen Eindruck sammeln konnte. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass Danny Green auf sein Top-Level kommt, mag ich den Move trotzdem für die Grizzlies, weil ich glaube, dass Luke Kennard 42,7% Dreierquote auf seine Karriere, einer der besten Shooter, auch einer der besten Movement-Shooter der NBA, den ich mir bei den Grizzlies sehr gut vorstellen kann, in so einer Rolle ähnlich zu der, die Desmond Bane gerade ausfüllt. Die Grizzlies sind eines der schwächsten Shooting-Teams der Liga. Vor allem, schon
danke,
seit
dass
Jahren.
Du jetzt auch gerade diese Frage beantwortest selber.
Ach so, scheiße.
Ich dachte, du suchst jetzt nur kurz diesen Tweet raus und dann, vor allem, weil das
alright.
Ist das jetzt, so mach das ruhig, mach das ruhig, okay. Mach das ruhig, sag ruhig alles, was ich sagen wollte, aber
Dicker. Vielleicht kurz für euch zum Hintergrund, eigentlich ist es bei uns immer so gedacht, dass einer die Frage vorliest und der andere dann anfängt. Aber jetzt war ich gerade schon so in meinem Element, dass ich das komplett vergessen habe. Na, jetzt kann ich es auch zu Ende bringen. Du darfst dann gleich die Frage, die du vorliest, darfst du auch gerne anfangen.
Ja, wow.
Weil die geht um Sadiq Bey und die Hawks. Das vielleicht. Naja. Ja, also wie gesagt, ich kann mir Kennard einfach echt gut vorstellen in diesem Team. In einer ähnlichen Rolle wie die Desmond Bane ausfüllt. Im Idealfall, da kommt jetzt bei mir der Dylan Brooks-Hater wieder ein bisschen raus, im Idealfall übernimmt er ein paar Minuten von Brooks in den Playoffs. Aber ja, ich halte es für einen guten Move. Und wenn man, wie gesagt, davon ausgeht, dass Danny Green vielleicht nicht mehr ganz dieses Top-Level erreichen kann, das wäre aber ein Fall, in dem ich den Move für die Cavs jetzt wiederum, ihn reinzuholen, trotzdem geil fände, einfach wegen der Erfahrung, die er reinbringt in dieses junge Team. Aber ja, also ich mag den Move für die Grizzlies. Könnte mir vorstellen, du siehst das ähnlich.
Ja, die Grizzlies sind von der Quote her das 7. schlechteste Shooting-Team der Saison bisher gewesen. Und da hilft es natürlich extrem, wenn einer der besten Spot-Up- und Movement-Shooter der NBA dann reinkommt, ohne dass man wirklich viel abgegeben hat für ihn. In meinen Augen, er ist deutlich jünger als Danny Green, ist in meinen Augen gesagt auch ein besserer Schütze. Kein starker Verteidiger. Aber ich denke, wenn das ein Team verkraften kann, dann sind es die Memphis Grizzlies mit Jaren Jackson Jr. auf der 5. Von daher lässt sich da nicht meckern in meinen Augen. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Clippers Luke Kennard abgegeben haben, weil ich ihn eigentlich sehr, sehr gut in Erinnerung hatte und er mir super gefallen hat und auch irgendwo gerechtfertigt hat, dass man ihm so viel Geld bezahlt hat vor ein paar Jahren. Elitärer Schütze, aber ja, hat jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt in diesem Jahr. Und gerade mit dieser tiefen Wing-lastigen Rotation der Clippers, da ist er ein bisschen abgerutscht. Clippers hätten wahrscheinlich vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr deutlich mehr für ihn bekommen, als sie es jetzt bekommen haben.
Ich verstehe es aus Clippers Sicht tatsächlich schon eher, also in diesem,
ich
du
auch.
Hast es gerade angesprochen, dass die Grizzlies das halt ganz gut verkraften können, dass er so eine Defensivschwachstelle ist, einfach wegen dem Scheme
nicht,
und weil du ja. Jaren Jackson dahinter hast. Die Clippers halt eher nicht mit ihrem Switch-Heavy-Scheme. Das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel bei Bones Highland große Fragezeichen habe, da kommen wir später noch dazu. Ich glaube, bei den Clippers ist es halt schwieriger, ihn zu verstecken, als bei den Grizzlies. So erkläre ich es mir. Mhm. Und du kriegst mit Eric Gordon halt jemanden rein, der da schon eher auch defensiv helfen kann.
Genau. Genau, dann kommen wir zum nächsten Team, und zwar zu den Atlanta Hawks. Und da wollte Tim wissen, was wir vom Sadiq Bey Deal für Atlanta halten. Ich lasse dir jetzt trotzdem mal den Vortritt. Hawks-Fan/Experte. Was halten wir von diesem Deal für Atlanta?
Wir mögen den Deal, sind jetzt aber auch nicht ekstatisch.
Okay.
Also
okay.
Es ist mal wieder eine Deadline, die verstreicht aus Hawks Sicht, in der John Collins dann doch nicht getradet wird. Man hat 5 Second-Round-Picks abgegeben für Bay, was nicht wenig ist, plus noch 2 abgegeben, um Justin Holiday und Frank Kaminsky zu dumpen quasi zu den Rockets in einem Trade, in dem man Garrison Matthews und Bruno Fernando zurückbekommt. Garrison Matthews finde ich eigentlich sogar ganz nice in dem Hawks-Team. Das ist einfach ein Shooter. Bruno Fernando, ja, gut. Das war aber auch ein Trade, den man gemacht hat, um dann wieder unter die Luxussteuergrenze zu kommen, wie so einige Trades in den letzten Jahren bei den Hawks, was natürlich aus Fansicht immer ein bisschen frustrierend ist. Zu Sadiq Bey, der hat eine super Rookie-Saison gespielt, seitdem aber eher stagniert in seiner Entwicklung, aber auch in einem Detroit-Team, das offensiv einfach völlig Kraut und Rüben ist und in einer Rolle, die ihm, glaube ich, nicht so sehr passt. Er musste, glaube ich, mehr machen in diesem Detroit-Team, als er eigentlich sollte. Das wird in Atlanta anders sein. Er wird offenere Looks bekommen, einfachere Looks bekommen an der Seite von Trey und Murray. Da dürften dann auch seine 34,5% Dreierquote, die natürlich nicht berauschend sind, dürften da ein bisschen hochgehen. Defensiv hilft er in meinen Augen, aber er ist jetzt auch kein Wingstopper vor dem Herrn. Also irgendwie so ein Mittelmaß-Deal, der mich jetzt nicht... Also ich werde jetzt nicht das nächste Hawks-Spiel mir angucken und mir denken, ey, wow, jetzt haben wir Sadiq Bey, auf geht's. Aber ich bin auch nicht dagegen. Ich finde es okay. Er hat noch genug Upside, dass man sagen kann, er kann sich gut entwickeln an der Seite von Trey in den nächsten Jahren. Also why not? Aber ja, ich bin nicht begeistert.
Ja, das ist so ein Move, wo man in meinen Augen sagen kann, okay, finde ich gut, sollte aber wahrscheinlich nicht der einzige, sollte nicht die einzige Verstärkung sein. So wie, um das vielleicht zu vergleichen, das hatte ich gesagt nach dem Hachimura-Trade der Lakers. Da habe ich auch gesagt, mag ich, finde ich gut. Mag Hachimura, mag seine Upside, mag den Deal. Sollte bitte nicht das Einzige sein. Sollte bitte nicht der große Move sein, den man gemacht hat. So, die Hawks haben so viele Baustellen und so viele Lücken. Wenn es um Shooting geht, wenn es um Defense geht. Trey spielt kein gutes Jahr. Bogdanovic ist nicht der Spieler, der mal war. Man hat Hörder im Sommer verloren. Da sind echte Lücken und echte Defizite. Und da ist Bay nicht die Antwort drauf. Deswegen ist das Move, wo ich sage, okay, mach den gerne, verstehe ich, aber man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr machen sollen. Ja. Das ist, glaube ich, ein größeres Absolut. Problem, was ich mit dieser ganzen Sache habe.
Man hat halt zum einen einen Owner, der anscheinend für dieses Team nicht bereit ist, in die Luxussteuer zu gehen, was ich ein Stück weit sogar nachvollziehen kann, weil es ist einfach kein Team, dass ein, zwei kleine Moves davon entfernt ist, ein Contender zu sein oder sowas. Und man war in der etwas doofen Situation, dass die zwei größten Trade-Chips, die man hat, nämlich Collins und Bogdanovic, dass die einfach wahrscheinlich gerade im Wert tief sind. Also welche Teams würden denn jetzt gerade liebend gerne auf den Collins- oder Bogdanovic-Hype-Train aufspringen? Es ist mal wieder so eine, ja, es ist halt eine Deadline. Okay, cool, wie du sagst, okay, cool, schöner Move, why not, mal schauen. Aber eigentlich ist es mehr so ein, wir warten und dann im Sommer kommt der nächste Angriff oder so. Und das ist eigentlich nicht die Situation, in der du sein möchtest, als ein Team, das ja gerade erst im Sommer einen Blockbuster-Trade gemacht hat für DeJounte Murray.
Ja.
Also das ist eigentlich nicht die Situation, in der die Hawks sein wollen, aber sie sind halt drin. Und ich war sowieso skeptisch, dass sie rauskommen zur Trade-Deadline. Weil, wie gesagt, wert tief für Collins, du wärst halt nicht besser geworden mit einem Collins-Trade. Glaube ich einfach nicht. Also dazu müsste ja ein anderes Team irgendwie riesen Collins-Fans sein. Und aktuell gibt es da, glaube ich, einfach nicht so viele. Aber ja, ich will jetzt auch nicht zu depressiv werden, was meine Hawks angeht. Zwei weitere Fragen. Und zwar einmal von Simon und einmal von Marco. Simon fragt, sind die Nets jetzt das tiefste Team der NBA? Minimum 10 Rollenspieler mit Starter-Upside. Und Markus' Frage geht in eine ähnliche Richtung. Die Deals von Brooklyn vor der Deadline waren spektakulär. Ich denke, es wurde eine gute Ausgangslage für die nächste Offseason gelegt. Dann können begehrte 3&D-Spieler eingetauscht werden. Dazu stehen interessante Picks zur Verfügung. Was denkt ihr? Und er schreibt dann noch dazu, eine witzige Idee, da Simmons noch immer seine Wurf- und psychischen Probleme hat, könnte man sich ja Westbrook nach einem Buyout in Utah holen. Von Westbrook könnte er da noch viel lernen in Sachen Selbstvertrauen. Das wäre natürlich eine maximal witzige Situation. Aber das war, glaube ich, mit einem Augenzwinkern gemeint. Was die Netzrotation und die, ja, quasi die Ausgangslage für die nächste Offseason angeht, was glaubst du da?
Ich glaube nicht, dass sie das tiefste Team in der NBA sind. Das ist das Erste. Tief ist man auf jeden Fall, aber das bringt dir halt nicht so super viel, wenn du nicht, wenn dir halt die Stars fehlen oder zumindest die primären offensiven Optionen. Ich bin super zwiegespalten, was die Moves der Nets angeht. Sicherlich auf der einen Seite hat man viele Picks geholt, bekommen. Man hat viele, vor allem für andere Teams, wahnsinnig attraktive Spieler geholt, die 3&D-Spieler wurden in der Fragestellung erwähnt, angesprochen. Auf der anderen Seite hat man halt nicht so wirklich einen Spieler, um den man das ganze Ding herumbauen kann. Und du hast es in der letzten Folge gesagt, man hat auch seine, also man ist ein Rebuilding-Team, ohne seine eigenen Picks zu haben. Also ich weiß ehrlich gesagt echt nicht so richtig, was ich von dieser ganzen Situation in Brooklyn halten soll, zumal ich mich auch nicht erinnern kann, wann schon mal eine vergleichbare Situation war. Also da laufen halt wirklich super viele Spieler rum, die Contendern extrem helfen würden. Oder wo man sagt, okay, packen Top-5-Spieler in dieses Team rein, in dieses Team, was Brooklyn jetzt hat, und die sind eventuell sogar einer der großen Top-Favoriten auf den Titel. Aber es fehlt halt dieser Spieler.
Cam Thomas halt.
Ja, genau, Cam Thomas, Spaß beiseite. Also es fehlt halt dieser Spieler und da bringt dir dann all die Tiefe der Welt nichts. Deswegen, wie gesagt, ich bin super zwiegespalten, was die Nets angeht. Super viele interessante Spieler, interessante Picks, so wie es in der Frage formuliert wurde. Aber ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. Auch bei den Nets im Sommer tradet man viele dieser Spieler weg für noch mehr Picks oder schaut man, dass man Capspace freischaufelt, um irgendwie einen guten Spiel zu bekommen und dann direkt irgendwie wieder, um irgendwas mitzuspielen. Also ich habe keine Ahnung, halt, wie das jetzt in
Brooklyn weitergehen soll. Ich sehe das ähnlich. Also du hast halt als Rebuilding-Team oder als Team, das gerade Superstars verliert, musst du halt entweder darauf hoffen, dass du deinen nächsten Superstar draften kannst. Können sie nicht, weil sie haben ihre eigenen Picks nicht. Sie haben erst 2028 wieder ihren eigenen First-Round-Pick. Und die Picks, die in der Zwischenzeit kommen, kommen halt von Phoenix, Philly und Dallas. Das sind drei Teams, die tendenziell nicht schlecht sein werden. Also da müsste schon viel passieren, dass dann einer dieser Picks plötzlich mal in den Top 5 landet oder so. Der zweite Weg, wie du wieder relevant werden kannst, ist, indem du einen Star-Free-Agent signst. Und ja, sie sind in New York. Das ist eine Destination, die attraktiv ist tendenziell für Stars. Aber frag mal bei den New York Knicks nach, wie das funktioniert, wenn du einfach nur in New York bist und ansonsten nichts zu bieten hast. So, die Brooklyn Nets haben jetzt sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert in den letzten 3 Jahren, wenn es darum geht, eine funktionale und attraktive Franchise zu sein. Und sie haben ein Team, bei dem es, glaube ich, nicht viele Superstars gibt und die sich denken, ey, Alter, ich gehe jetzt nach Brooklyn und spiele mit Yuta Watanabe und Cam Thomas zusammen. Ich sehe halt nicht, wo der Weg sein soll. Vielleicht nochmal ganz kurz konkret zu der Frage von Simon mit den, hier, er meint ja Minimum 10 Rollenspieler mit Starter-Upside. Das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Also wir sind bei Simmons, Bridges,
Fall.
Claxton, Johnson, O'Neal, Finney-Smith, Curry, Dinwiddie. Dann sind wir schon bei 8. Joe Harris noch dazu, sind wir bei 9. Und dann eben der angesprochene potenzielle Superstar Cam Thomas. Nimm Watanabe noch mit rein. Das sind mindestens mal 10 Spieler, die in anderen Teams eventuell auch starten könnten. Und auf die Frage von Marco bezogen, er meint, dass die Ausgangslage für die nächste Offseason gut ist. Es ist immer eine Frage, gegeben der Umstände, gehe ich da mit? Also sie haben, glaube ich, wirklich noch relativ viel rausgeholt aus dieser misslichen Lage. Aber dass die jetzt irgendwie, dass ich mir sage, ey, die Nets, es müsste ja, also wenn sie nicht so wie die Wizards enden wollen zum Beispiel und jahrelang im Niemandsland rumgurken, dann müssten sie ja jetzt entweder komplett einreißen und dann, okay, innerhalb von 3-4 Jahren holen wir unseren nächsten Star. Oder sie müssten wieder nach vorne denken und einen Free Agent jagen oder einen Blockbuster-Trade irgendwie durchziehen. Aber auch da wieder, wenn du jetzt für irgendeinen Superstar traden solltest, dann sind ja von diesen 10 Rollenspielern wieder 4-5 weg und dann hast du halt wieder kein gutes 3-4 Team.
Weg, ja.
Also es ist wirklich so eine komische und kuriose Lage und ich sehe, stand jetzt keinen Weg, wie die Nets innerhalb der nächsten 3-4-5 Jahre irgendwie relevant bleiben. Ja, leider.
Genau, dann kommen wir zur nächsten Frage und zum nächsten Team. Und zwar zu einem Team, was nichts gemacht hat. Die Nets haben viel gemacht, die Heat haben nichts gemacht. Und die erste Frage kam von Ack, A-C-K auf Twitter. Warum ist Pat Riley im Winterschlaf? Zerstört er damit Butlers letzte Hoffnung auf einen Titel? Oder geht über Buyouts noch etwas? Und die andere Frage zu den Heat kam von Nico auf Twitter. Was sind die Pläne der Heat? Kein Shooting, niemand auf der 4, Cap ist verbaut und bei der Trade-Deadline passiert nichts. Gibt es noch Hoffnung auf dem Buyout-Markt? Klammern Ibaka, Westbrook, Wall. Hoffen, dass Robinson, Oladipo und Strus wieder etwas reißen. Ich bin verzweifelt. Bevor ich diese Frage an dich weiterleite, was denkst du, wann Miami das letzte Mal einen neuen Spieler oder neuen Pick geholt hat. Wann das war?
Na, sie haben ja Deadmond weggeschickt. Kam da nicht wenigstens ein Second-Rounder zurück oder so? Nicht? Okay. Na dann, also wenn du so fragst, wird es wahrscheinlich auch nicht im letzten Sommer gewesen sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Im August 2021.
Oh, wow.
ja. Und man ist eines von 3 Teams, die nichts gemacht haben zu dieser Deadline. Aber es ist
die anderen
Wahnsinn.
Beiden waren die Cavs und die Bulls, richtig? Bei den Cavs fand ich es cool, dass sie nichts gemacht haben. Bei den Bulls katastrophal. Aber
ja.
auch nicht. Müssen wir auch
und
zum
Miami auch katastrophal.
Miami auch katastrophal.
Aber ja.
Also lieber Nico, ich verstehe, dass du verzweifelt bist. Ich kann dir leider nicht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels liefern. Ich weiß nämlich auch nicht, warum die Heat nichts gemacht haben. Also klar, sie sind jetzt eines der Teams, bei dem man sagen kann, sie werden wahrscheinlich mit am aktivsten sein auf dem Buyout-Markt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wer soll denn kommen? Westbrook? Wirklich?
Ja.
Nach zu Miami? Oder Serge Ibaka? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin die ganze Saison schon sehr pessimistisch, was die Heat angeht. Ich glaube, sie haben eine Kaderstruktur, die sehr ungünstig ist, sowohl für dieses Jahr als auch für die nächsten Jahre, weil Jimmy Butler wird nicht jünger, Kyle Lowry wird nicht jünger. Bam Adebayo tut mir fast schon ein bisschen leid, als einziger wirklicher, ja, sehr guter bis Starspieler in diesem Team, bei dem man davon ausgehen kann, dass er auch in den nächsten Jahren noch, eventuell sogar noch wachsen kann. Ja, es ist ein Team, sie sind weiterhin kompetitiv, sie sind dabei und sie sind auch ein Team, das ich in den Playoffs nicht unbedingt sehen wollen würde, aber sie haben in meinen Augen keinerlei Chance auf den Titel oder auf den Finals Run und daran hat sich jetzt an der Deadline nichts geändert. Auf der anderen Seite kann man vielleicht fragen, was wäre denn der Move gewesen, der sie zum Contender macht? Aber dass sie gar nichts machen, das hat mich schon auch überrascht.
Ja, dieses Never Change a Running System Motto ist halt auch nur anwendbar, wenn es dieses Running System gibt vorher. Ansonsten ist dieses ganze Motto hinfällig und Miami ist alles andere als ein Running System in diesem Jahr. Man läuft den Erwartungen hinterher, spielt nicht auf dem Level als Team, was man sich erhofft hat oder wie man es vielleicht auch erwarten konnte, nachdem man ja letztes Jahr in den Playoffs relativ nah dran war, in die NBA Final zu kommen, wenn wir uns zurückerinnern. Aber dieses Team hat klare Baustellen. Man ist nicht gut in diesem Jahr. Es ist zu wenig Shooting. Man ist viel zu dünn auf dem Flügel, gerade auf der 4 aufgestellt, so wie es auch in der Frage formuliert war. Ich stimme dir zu. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, welcher eine Move Miami irgendwie jetzt direkt zu einem Contender gemacht hätte. Aber das rechtfertigt nicht so richtig, dass man einfach überhaupt nichts macht. Und man hat ja auch im Sommer nichts gemacht. Man macht ja gar nichts. Und das kann man machen, wenn jetzt die Celtics oder Bucks nichts gemacht hätten, die ja beide, selbst die haben was gemacht. Das ist ja das Nächste. Die Konkurrenten sind besser geworden. Ist ja nicht nur, dass Miami ist quasi schlechter geworden, weil sie nichts gemacht haben. Aber wenn solche Teams gesagt hätten, okay, bei uns läuft's dieses Jahr, wir machen nichts, never change the running system, okay. Aber das ist ja in Miami nicht zutreffend und dass man dann nichts gemacht hat. Pat Riley hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er seinen Job drauf hat. Und Eric Spoelstra hat gezeigt, dass er seinen Job drauf hat. Und die ganze Miami Heat Organisation hat das gezeigt. Aber das ist schon sehr fragwürdig, was man gemacht hat, beziehungsweise nicht gemacht hat in den letzten Monaten in Miami, in meinen Augen.
Ja, absolut. Da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir doch zu den Bucks, die hast du gerade angerissen und da kam eine Frage von, ich weiß es leider nicht, ich habe mir nicht dazu geschrieben auf unserem Doc hier, von wem die Frage kam. Ich schaue nochmal kurz, ob es im Google Doc mit drin steht, ansonsten, nee, leider nicht. Sorry, liebe mysteriöse Person, vielen Dank für die Frage.
Anonym.
Ja, Frage von Anonym. Wer startet auf dem Flügel bei den Bucks nach dem Trade? Crowder, Portis, Middleton? Fragezeichen. Ich glaube, dass weder Crowder noch Portis starten, ehrlich gesagt. Also die Bucks haben ja wirklich seit Jahren schon ihre relativ feste Rotation bzw. Starting Five. Also Giannis, Lopez sind No-Brainer, Drew Holiday ist ein No-Brainer und auch Middleton, wenn er fit ist. Und daneben dann einfach wahrscheinlich noch ein weiterer Guard. Also entweder Grayson Allen oder Pat Connaughton. Ich wüsste jetzt nicht, warum sie nach der Crowder-Verpflichtung da was dran drehen sollten. Ich bin gerade schon wieder dabei, eine Frage zu beantworten. Alter, ich bin aber auch echt ein bisschen platt. Sorry. Mach weiter.
Aber es ist nicht schlimm, weil ich diese Zeit genutzt habe, um zu schauen, wer die Frage gestellt hat. Und die Frage kam von Tim.st.
Perfekt. Vielen Dank, Tim.
Das ist mein Beitrag. Das ist mein Beitrag zu diesem ganzen Ding. Rede du gerne weiter und dann können wir auch direkt...
Okay, alles klar. Lass uns vielleicht ganz kurz über den Crowder-Deal sprechen. Auch da könnte ich mir vorstellen, denken wir sehr ähnlich. Super Trade, vor allem mit dem Hintergrund, dass man nicht viel abgegeben hat. Es ist jetzt kein Game Changer. Jay Crowder hat jetzt eine ganz schöne Weile kein Basketball gespielt und als wir ihn zuletzt gesehen haben, war er nicht glorreich in den Playoffs für die Suns. Aber er ist jemand, der diesem Team definitiv weiterhelfen kann, den ich als festen Teil der Playoff-Rotation sehe, wenn auch nicht als Starter. Er kann größere Wings verteidigen, er kann auf der 4 neben Giannis oder neben Lopez oder auch neben Portis agieren. Gerade weil Portis ja noch eine Weile raus sein wird, ist es umso besser, dass dieser Trade jetzt kam für die nächsten Wochen. Ja, also super streaky Shooter, aber wird ja hoffentlich auch nicht allzu viel werfen. Wir haben ja in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen, wie Crowder bei den Bucks aussehen könnte. Sie haben nicht viel abgegeben. Allerdings haben sie Jordan Nwora abgegeben. Das darf man nicht unterschlagen, finde ich. Das ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Wir haben auch in unserem Expansion Draft, habe ich ihn sogar gezogen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, sie werden jetzt wahrscheinlich auch auf dem Buyout-Markt aktiv werden. Sie haben ja zusätzlich noch Serge Ibaka und George Hill gedumpt quasi, damit dieser Crowder-Trade möglich war. Tendenziell würde ich sagen, vielleicht brauchen sie noch einen Guard. Da ist ja jetzt der ein oder andere verfügbar. Aber Stand jetzt, durch den Crowder-Trade sind die Bucks nochmal besser geworden.
Ja, da stimme ich dir zu. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar will Nils von uns wissen, was denn bitte die Intention der Blazers-Trades war. Und weißt du was? Ich gebe dir jetzt einen Taste deiner eigenen Medicine und beantworte die Frage jetzt einfach selber. genau, also zuallererst kommen jetzt gerade, während wir aufnehmen, immer wieder Tweets von Champs und Vogue, dass die Warriors sich natürlich auch zu Recht beschwert haben bei der NBA für das, was Portland da gemacht hat in Bezug auf den Gary Payton Trade. Aber dass sie auch versuchen, mit der NBA zusammenzuarbeiten, dass dieser Vier-Team-Deal durchkommt. Also es sieht jetzt aktuell nicht danach aus, als ob das Ding platzt und die Warriors einen kompletten Rückzieher machen. sondern so wie ich das jetzt verstanden habe hier nebenbei, versucht man schon da eine Lösung zu finden, dass dieser Vier-Team-Trade durchgeht. Und um den geht es ja jetzt auch hier unter anderem mit. Zuallererst vielleicht mal kurz, was die Blazers gemacht haben. Man hat Josh Hart weggetradet, Cam Reddish geholt. Man hat Gary Payton Jr. abgegeben, Matisse Thybulle geholt und ja, einen Erstrunden-Pick von den Knicks bekommen, 5 Zweitrunden-Picks aus Golden State bekommen. Und da kann man sich schon fragen, was haben sie sich dabei gedacht, weil das auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich super viel Sinn ergibt, gerade aus spielerischer Sicht. In meinen Augen ist man nicht besser geworden, man ist nicht unbedingt jetzt krass schlechter geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich gleich mal sehr interessieren. Aber jetzt, glaube ich, an diesem Kader hat sich jetzt nicht super viel geändert. In meiner Meinung nach hat sicherlich Defense verloren mit Gary Payton Jr., hat dafür mit Thybulle Defense gewonnen. Josh Hart ist sicherlich jemand, der in der Theorie das jetzt ein Verlust ist, aber er hat jetzt auch nicht besonders gut gespielt für Portland, während Cam Reddish dann ein bisschen mehr Upside hat noch. Wenn man ein bisschen weggehen von diesem Spielerischen, dann hat man eine Menge Picks bekommen, mehr Picks bekommen, als man abgegeben hat. Man hat Trade Exceptions kreiert für Hart und Payton zusammen über 15 Millionen Dollar. Man kann im Sommer mit Thybulle und Grant verlängern und trotzdem unter der Luxury Tax bleiben. Und man sollte trotzdem die volle Mid-Level Exception zur Verfügung haben in der Offseason, um den Kader da zu verstärken. Und das sind ein paar Sachen, die Portland zukünftig helfen könnten. Diese Picks plus das Gehalt, dass man weniger Luxussteuer bezahlt, die Mid-Level zur Verfügung hat. Also aus der Perspektive macht es dann schon Sinn, natürlich spielerisch, und das ist ja das, was Fans in dieser Saison interessiert, wie man dieses Team um Damian Lillard drumherum baut, dass man vielleicht die Chance hat, in die Playoffs zu kommen, da vielleicht ein bisschen Ärger machen könnte. In diese Richtung hat sich jetzt nichts getan für Portland bei dieser Deadline. Es ist dann halt an ein paar anderen Stellen, bei ein paar anderen Faktoren, die da jetzt einfach wichtiger waren für das Front Office der Portland Trail Blazers.
Ja, ich bin auch, also ich habe zum Teil harsche Kritik gehört und gelesen von vielen Seiten und ich verstehe auch voll, wo das herkommt. Okay. Ich mag die Moves ein bisschen mehr als andere. Vor allem aus dem Grund, dass man halt deutlich mehr Flexibilität, du hast es gerade skizziert, was man dann im Sommer damit machen könnte. Außerdem, wir haben in unserer Expansion Draft Folge sowohl über Reddish, den ich gezogen habe mit meinem zweiten oder dritten Pick, als auch über Thybulle gesprochen, den ich auch gezogen habe, glaube ich. Ja, ich habe beide genommen, deswegen muss ich jetzt hier auch gar nicht großartig darlegen, warum ich glaube, dass die beide noch eine enorme Upside haben, vor allem natürlich Reddish, wobei das jetzt dann schon die dritte Franchise ist, bei der es versucht, also, ja, so langsam, aber bei beiden denke ich mir, ja, warum nicht, schau sie dir jetzt an, 25 Spiele lang und vielleicht, also Thybulle müsste man im Sommer dann resignen, möchte man das tun, vielleicht, ja, er wäre natürlich jemand, der Defense sehr hilft, mehr auch, als das Gary Payton de facto getan hat und wahrscheinlich auch mehr, als das Gary Payton in Topform tun könnte. Aber im Großen und Ganzen, klar, es sind halt keine Win-Now-Moves. Und da kommt dann relativ schnell die Frage auf, warum? Und dann die Frage, wie lange lässt sich das Damian Lillard noch gefallen, bevor er dann vielleicht doch irgendwann den Trade fordert? Und auf der einen Seite sehe ich es ein Stück weit positiv, weil ich vermute, dass man im Front Office auch irgendwo eingesehen hat, dass der Move, mit dem man im Westen oben angreifen könnte, einfach nicht da ist. Dieses Team ist so weit weg davon, ein ernsthafter Contender zu sein, weil sie sich einfach in den letzten Jahren mit Nurkic und zum Teil auch mit Lillard und seinem Vertrag und mit anderen Leuten, die da so rumspringen, einfach in diese Sackgasse auch manövriert haben. Wo wäre denn der Trade gewesen, der sie nach vorne katapultiert? Und dann vielleicht lieber in diese Richtung. Und ich halte es Stand jetzt auch tatsächlich für wahrscheinlicher, dass Lillard zum Beispiel im Sommer getradet wird. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Es sind keine Tanking-Moves, aber es sind halt auch keine Win-Now-Moves. Und deswegen verstehe ich die Frustration von Nils und Co., dessen Herz vielleicht für die Blazers schlägt, ich weiß es nicht. Aber ja, es werden keine allzu spaßigen letzten 25 Spiele der Saison. Und die Frage, wir haben ja gerade über den Gary Payton Trade gesprochen. Da wird es jetzt eine Ermittlung quasi der Liga geben, aber die Warriors sind wohl gewillt, diesen Trade trotzdem durchzuboxen. Die Frage kommt von Hendrik, ob denn die Defense der Warriors nach dem Trade besser wird. Und das können wir, glaube ich, schnell beantworten. Wenn Peyton tatsächlich spielt und bei 100% wäre, dann ja. Ach, Alter. Nee.
Mach du ruhig.
Cut.
Nein, alles gut. Wir sind ja auf einer, Wellenlänge. Und kein Cut.
Oh Mann.
Kein Cut.
Das ja, aber drin. Ich glaube, das können wir wirklich schnell machen. Defense, wenn Peyton spielt, ja. Aber es sieht leider so aus, als würde er nicht spielen.
Wir können
es
im gleichen Moment sagen.
1, 2, 3.
Ja. Okay, ja. Theoretisch, wenn du einen sehr, sehr guten Perimeter-Defender reinholst, dann sollte deine Defensive besser werden.
Vielleicht wird sie sogar besser, einfach dadurch, dass Wiseman weg ist. Wobei der ja wirklich nicht viel gespielt hat.
Der ja auch nicht gespielt hat, ja. Aber auch das wäre nicht unlogisch. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die ist cool. Bei welchem größeren Deal, auch vielleicht einfach zu beantworten, seht ihr die größte Gefahr auf eine Katastrophe fürs Team? Irving? So, ich habe geräuspert. Man hat vielleicht nicht gehört, dass ich Irving gesagt habe. Und was passiert, wenn der Warriors-4-Team-Trade wegen dem Medical scheitert? Können die anderen drei Teams den Deal dann trotzdem noch durchziehen? Die Frage kam auf Twitter, wurde gestellt von 1 Herr Brumer. Guter Mann. Kennt man. Die Frage stelle ich, also darfst du sie beantworten.
Ja, es gibt natürlich eine offensichtliche Antwort. Und die hast du auch gerade schon kränkelnd dargeboten. Ganz kurz vielleicht zu dem 4-Team-Trade. Hätte es tatsächlich jetzt an diesen Medical gehangen, wie gesagt, die Warriors scheinen gewillt sein, es trotzdem durchzuziehen, dann wäre der Trade einfach für ungültig erklärt worden und alle wären zu ihren jeweiligen Teams zurückgegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe es vorher auf die Schnelle im Zug versucht rauszufinden, habe es aber nicht recherchieren können. Dürften die anderen drei Teams sich dann irgendwie nochmal hinsetzen und trotzdem noch traden, selbst nach der Deadline? Ich glaube eher nicht, aber ich weiß es leider nicht.
Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber das wäre schon für alle Beteiligten sehr blöd.
Es wäre sehr ärgerlich, klar, aber ich...
Wenn man sich dann nicht nochmal hinsetzen könnte.
Vor allem,
könnte.
Weil es halt ein 4-Team-Trade ist, aber ich vermute, ich versuche es gleich nochmal rauszufinden nebenher ein bisschen. Wie gesagt, ich habe versucht, das zu recherchieren, aber musste mich dann leider auch auf die anderen Fragen vorbereiten, deswegen habe ich es nicht rausgefunden. Vielleicht nochmal zurück zu der größten Gefahr auf eine Katastrophe, eindeutig Irving. Und auf Platz 2 hätte ich tatsächlich Durant. Einfach aus dem Grund, dass man so viel abgegeben hat und die Zukunft so sehr aufs Spiel gesetzt hat. Wir haben vorher darüber gesprochen. Ich glaube, bei so kleineren Moves muss schon viel passieren, dass man da von Katastrophen sprechen kann. Weil in der Regel für kleinere Moves gibt man halt einfach nicht so viel ab. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist es zwar doof, aber halt auch keine Katastrophe. Also die Deals, die zu Katastrophen werden können, das sind halt die großen. Und deswegen wäre da Durant, glaube ich, der andere Kandidat. Ich google gleich nochmal kurz nach der Frage. In der Zwischenzeit kannst du, weil die Frage von Michael auf YouTube, der most underrated Move, den habe ich ja für mich schon abgehandelt. Bei mir war es Plumlee. Was ist dein most underrated Move?
Bei mir ist es Jaden McDaniels, der zu den Philadelphia 76ers getradet wurde. 25 Jahre jung, krasser Athlet, gute Größe, Länge auf dem Wing, ordentlicher Shooter, ordentlicher Shot Creator, ordentlicher Defender. Gibt dir ein bisschen was von allem. Ich glaube, der Fit bei den Sixers für das, was die Sixers machen wollen, da passt er ziemlich gut rein. Und man hat Thibel verloren auf dem Flügel. Nicht, dass der jetzt irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Aber wenn ich mir überlege, dass ein Frontcourt, PJ Tucker, Jaden McDaniels, Joel Embiid, ist defensiv, das ist schon eine Ansage. Kein Gamechanger, aber ja, jemand, der... Und Flügelspieler helfen immer und gibt den Sixers ein bisschen mehr Tiefe. Würde ich auch zutrauen, dass er in den Playoffs ordentlich Minuten bekommt. Hat, wie gesagt, ist erst 25, hat Upside, hat die Athletik. Wird eine Menge offene Würfe bekommen an der Seite von Harden und Embiid. Kann den Ball auch mal auf den Boden setzen. Ja, underrated. Ich habe noch nicht so wirklich jemanden drüber reden hören. Und deswegen dachte ich, nutze ich diese Frage mal, um ganz kurz mal auszudrücken, dass ich den Move sehr mag, den die Sixers da gemacht haben.
Ich hatte den tatsächlich zuerst auch und habe dann aber ein bisschen in die Stats reingeschaut und habe festgestellt, dass die offensiven Stats in Bezug auf gerade Dreierquote und Offensivrating und True Shooting von Jalen McDaniels erschreckend ähnlich sind zu denen von Matisse Thybulle. Aber bei Daniels kann man zumindest noch den Case machen, dass er das halt in einem unterirdischen Hornets-Team bislang gemacht hat und an der Seite von James Harden und Joel Embiid am laufenden Band Freiwürfe bekommen wird. Deswegen glaube ich, dass er deutlich besser da reinpassen wird und dass er auch defensiv nicht so viel, also dass sie nicht so viel verlieren im Vergleich zu Thibault. Und das ist halt vor allem jemand, bei dem man sich gut vorstellen kann, dass er Teil der Playoff-Rotation wird. Und bei Thibault wurde das halt immer unwahrscheinlicher. Also es war offensichtlich, dass Doc Rivers einfach raus ist, was Thibault angeht. Ja, also ich traue McDaniels schon zu, dass er in dem Team auch offensiv spielbar ist und bleibt. Aus dem Grund, aus diesen Zweifeln, die dann doch ein bisschen aufkamen, habe ich mich letztendlich für Plumlee entschieden. Aber ich mag den Trade auch ziemlich aus Sixers Sicht. Und ich bin, wie gesagt, parallel nochmal am Googlen, aber ich finde leider weiterhin keine Information dazu. Also da müsste man wahrscheinlich echt irgendwie in die NBA-Statuten sich eingraben. Wie gesagt, ich vermute, also wenn es jemand zufällig weiß, schreibt uns gerne, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Aber ich vermute, dass der Trade einfach ins Wasser fallen würde und dass alle zurück zu ihren jeweiligen Teams gehen.
Und das bringt uns zur nächsten Frage. Das neigt sich hier langsam alles dem Ende zu. Und die kam von bei Hack auch auf YouTube gestellt worden. Und zwar, was erwartet Jakob Poeltl bei den Raptors?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ihn erwartet, weiß ich nicht so richtig. Also ihn wird jetzt erstmal eine Umgebung erwarten, die er schon kennt. Er wurde ja von den Raptors gedraftet damals und hat seine ersten beiden Jahre in Toronto verbracht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er ist jemand, der diesem Team, glaube ich, weiterhelfen wird als Big, den sie bislang so nicht hatten. Er ist einer der besten defensiven Bigs der Liga. Er ist ein guter Roller und auch ein sehr guter Passspieler für ein Center. Er wird unrestricted Free Agent im Sommer. Also ich gehe aber stark davon aus, dass die Raptors ihn halten werden, weil sonst hätten sie nicht, okay, Cam Birch, kann man jetzt vielleicht einklammern, aber sie haben zusätzlich noch zwei Second-Round-Picks und einen First-Round-Pick abgegeben, der Top 6 protected ist. Das hätten sie nicht gemacht, wenn sie nicht langfristig mit ihm planen würden.
Ja.
Aber, also erstens, generell war es überraschend, dass die Raptors dann doch ein Buyer waren und kein Seller. Und es stellen sich in der Offseason dann weiterhin die Fragen, die wir hier auch schon mal angesprochen haben. Trent und Van Vliet haben Spieleroptionen, die sie eventuell nicht ziehen. Im Jahr drauf dann Siakam und OG Anunoby, die neue Verträge bräuchten. Das wird, also man hatte relativ fest damit gerechnet, dass die Raptors, die ja absolut nicht funktionieren bislang dieses Jahr, und daran wird auch Jakob Poeltl bei aller Liebe nichts dramatisch ändern. Sie sind ein komisches Team irgendwie und er ist kein perfekter Fit, weil es einfach nochmal ein Non-Shooter ist, den man sich reinholt. Und von denen hat man eigentlich auch schon den einen oder anderen. Gerade an der Seite von Scottie Barnes ist es kein super Fit. Also ja, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite, glaube ich, kann er diesem Team helfen und erfüllt eine Lücke aus, die man hatte. Aber auf der anderen Seite ist der Fit nicht perfekt. Und er ist jetzt nochmal so ein Dude, den man irgendwie verlängern muss im Sommer oder sollte. Ja, wie stehst du zu dem Trade und zu der Situation?
Also ich habe mir gewünscht, dass Poeltl zu einem Team getradet wird, was gewinnen möchte und was im Win-Now-Modus ist. Er wurde jetzt zu einem Team getradet, wo ich aber absolut nicht verstehen kann, warum die im Win-Now-Modus sind und die eigentlich auch überhaupt nicht im Win-Now-Modus sein sollten. Und das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt an der ganzen Sache. Ich finde, dass er seit Jahren einer der unterbewertetsten Center der NBA ist. Und ich hätte ihn mir auch bei den Lakers sehr, sehr gewünscht. Das hatte ich zum Beginn der Saison auch immer mal irgendwo gesagt auch. Wie gesagt, du hast es eigentlich alles schon gesagt, was dazu gesagt werden sollte. Die Raptors sind nicht gut genug, um im Win-Now-Modus zu sein. Und sie sind es aber trotzdem aus irgendeinem Grund. Und sie wollen anscheinend jetzt gewinnen. Und die Playoffs angreifen und setzen anscheinend auf diese Truppe, die man jetzt hat. Und dabei hilft Poeltl, aber sind natürlich lange nicht gut genug, um irgendetwas zu reißen, auch nur annähernd. Und sie sind auch nicht irgendwie jetzt ein, zwei Pieces davon weg. Und selbst wenn man das wäre, man muss ihm im Sommer bezahlen. Also muss man natürlich nicht, aber so viel, wie man jetzt auch für ihn abgegeben hat, würde es mich wundern, wenn man jetzt ihn nicht fort, ihm einen Vertrag anzubieten im Sommer. Und wenn man das aber macht, dann nimmt einem das auch wieder eine Menge Flexibilität und die man halt bräuchte, um irgendwie den Kader so zu verstärken, dass man dann wirklich irgendwann vielleicht eine Chance hat, irgendetwas zu reißen. Das ist also so ein bisschen, das ist ein echtes Dilemma. Mhm. Man muss ihn quasi bezahlen im Sommer und dadurch fehlt dir Capspace, um den Kader wirklich zu verstärken. Also ich verstehe es überhaupt nicht, aber wieder, Raptors Front Office hat in den letzten Jahren gezeigt, dass man es drauf hat. Das, was ich ja gerade auch schon bei Miami gesagt habe.
Ja, irgendwie, die Raptors sind ein komisches Team. Pöltl jetzt in einer komischen Lage. Ich habe in der Zwischenzeit doch noch rausgefunden, wie das mit dem Four-Team-Trade wäre, sollte er jetzt doch nicht durchgehen. Und zwar habe ich es gefunden bei NBC Sports. Genauer gesagt NBC Sports Bay Area Monty Poole, ein Journalist dort, wird in dem Artikel zitiert. Und der Satz fällt, because it is after the trade deadline, this trade cannot be amended. Either the Warriors waive the physical and it goes forward as is, or the entire trade is voided and everyone goes back to their previous team. Also es wäre tatsächlich so. Entweder das Ding geht jetzt so durch, wie es bei der Liga angemeldet wurde, vor der Deadline, oder weil wir uns jetzt eben nach der Deadline befinden, alle würden wieder zurückgehen. Das wäre die deprimierendste Reunion ever, wenn James Wiseman jetzt wieder zurückkommt. Wie würde das aussehen, wenn er dann so in den Lockerroom reinkommt? Würde dann Draymond so sagen, hey Bro, was geht? Schön, dass du wieder da bist, oder was? naja, außerdem kam gerade der Tweet von Woj oder Shams, ich weiß es jetzt schon nicht mehr, Danny Green tatsächlich wird bei den Cleveland Cavaliers unterschreiben. Es scheint jetzt also offiziell zu sein. Was auch offiziell ist, dass Bones Highland in Zukunft bei den Los Angeles Clippers spielt. Und dazu fragt David, ist Bones der Steal der Deadline und kann er den Clippers schon dieses Jahr in den Playoffs wirklich weiterhelfen?
Du hattest mir eine WhatsApp geschrieben direkt danach. Was machen denn die Nuggets? Oder was zum Teufel? Warum macht Denver das? Was ja schon ein Indikator dafür ist, dass, wenn wir das aus Denvers Sicht nicht so richtig verstehen können, dass es dann aus Clippers Sicht ziemlich gut ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Deal der Deadline bezeichnen würde. Ich würde es aber trotzdem als richtig, richtig guten Deal für die Clippers bezeichnen. Er hat einen guten Vertrag. Er war extrem billig. Passt gut rein bei dem, was die Clippers machen wollen, und zu diesem Kader ist ein toller Shot-Creator, guter Shooter, kein toller Verteidiger, aber zumindest Anlagen sind da und zumindest physische, körperliche Voraussetzungen, dass er langfristig keine krasse Schwachstelle sein sollte am defensiven Ende. Hat mir gut gefallen in Denver, letztes Jahr in den Playoffs in der Serie gegen Golden State, hat mir gut gefallen in Denver dieses Jahr. Ich mag den Move und die Clippers sind dünn aufgestellt jetzt mittlerweile bei den Point Guards, nachdem man Reggie Jackson und John Wall hat ziehen lassen, die allerdings, also womit ich jeweils überhaupt kein Problem habe, dass man die beide hat gehen lassen, aber halt weggetradet hat. Von daher führt er da jetzt auch eine Lücke in diesem Kader. Also ich mag den Deal wirklich. Ich mag Bones Highland. Ist einer meiner, in meinem Video vor der Saison über potenzielle Breakout-Kandidaten war er auch mit drin, hat jetzt kein Breakout-Jahr gespielt. Aber gerade bei den Clippers, die so oft Spiele haben werden in der Zukunft, wo entweder Leonard und George nicht spielen oder einer von den beiden nicht spielt, ist so jemand, der kreieren kann und Ballhandling-Aufgaben übernehmen kann und Würfe für sich und andere kreieren kann, super hilfreich. Also, und wenn man dann halt, wie gesagt, in Betracht zieht, dass man halt zwei Zweitrunden-Picks für ihn abgegeben hat und mehr nicht, dann was gibt es daran nicht zu mögen?
Ja, also ich verstehe es inzwischen. Ich verstehe prinzipiell aus Denver Sicht, dass man ihn loswerden wollte. So viel muss ich den Nuggets zugestehen. Zum einen hat es anscheinend hinter den Kulissen für Frustrationen gesorgt, dass er einfach von seinem Skillset her und auch anscheinend von seiner Mentalität her nicht in dieses Team reingepasst hat. Und das ist eine unglaubliche Red Flag, wenn du von einem Spieler sagst, dass er kein guter Fit neben Nikola Jokic ist. Also, ich bin ein guter Fit neben Nikola Jokic und du auch. Also, ja, aber einfach jemanden, Bill Simmons hat in seinem Podcast gesagt, Bones Highland ist auf jeden Fall Teil im I got this All-Star-Team. Also so, du hast einfach ein Back-to-Back-MVP neben dir und Bones Highland ist like, I got this, guys. Ich verstehe, und natürlich dann noch, dass er eine krasse defensive Schwachstelle ist. Ich verstehe, warum man ihn loswerden wollte. Ich verstehe den Gegenwert nicht. Er ist trotzdem ein junger Guard mit wahnsinnig Potenzial, der eine gute Rookie-Saison gespielt hat. Und dann frage ich mich, ist es ein Move der Nuggets, die ihn einfach nur verscherbeln wollten, um dann eventuell langfristig Geld zu sparen? Das kann man ja bei Denver leider nicht ausschließen. War vielleicht der Markt einfach nicht da? Also gab es keine Angebote für ihn, keine sonstigen? Ironischerweise ist ja jetzt anscheinend Reggie Jackson im Gespräch, bei den Nuggets zu unterschreiben, was ich dann noch ironischer finden würde,
ja.
Weil du möchtest keinen Score-First-Point-Guard, der eine defensive Schwachstelle ist, und dann holst du dir einen Score-First-Point-Guard, der eine defensive Schwachstelle ist, den ja anscheinend gerade eben die Clippers für nicht gut genug befunden haben. Ich weiß nicht, das ist eine ganz, ganz komische Situation. Wie gesagt, ich verstehe, also es kam wohl auch zu Vorkommnissen hinter den Kulissen. Er wollte wohl eine größere Rolle. Er ist zum Teil aus der Rotation rausgefallen in den letzten Wochen. Ende Januar gab es einen Vorfall, dass er bei einem Spiel gegen die Thunder ausgewechselt wurde und dann vorzeitig die Bank verlassen hat, vor Ende des Spiels. Also er scheint wohl auch ein bisschen eine Diva zu sein, aber dass man letztendlich dann aus Sicht der Nuggets, Bones, Devon Reed und ein Zweitrunden-Pick abgibt, das wurde ja dann zu einem Vier-Team-Trade mit den Magic und mit den Lakers in der Beverly und so weiter Geschichte. Und dass man dafür dann Thomas Bryant reinbekommt, ich weiß nicht. Es scheint mir sehr wenig zu sein und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man nicht woanders mehr hätte bekommen können. Und zurück zu der Frage von David. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er den Clippers in den Playoffs dieses Jahr schon weiterhelfen kann. Aus der Argumentation, die ich vorher bei Luke Kennard schon meinte, er ist halt eine krasse Schwachstelle in diesem Switch-Heavy-Scheme. Er wird auch mit seiner I-Got-This-Einstellung wird er neben Kawhi und Paul George nicht unbedingt besser aufgehoben sein als neben Jokic und Murray. Vielleicht hat er Bock drauf, in LA zu spielen und bei den Clippers zu spielen, aber und du hast absolut recht, sie haben einen Need jetzt auf der Position, aber man hat ja auch schon gehört, sie wären interessiert an Westbrook, wenn er rausgekauft wird. Sie sind anscheinend interessiert an Beverly, falls der rausgekauft wird. Wenn einer von den beiden kommen sollte oder generell ein Guard kommen sollte, dann müsste sich Bones da auch erstmal hinten anstellen, glaube ich. Also stand jetzt, glaube ich, nicht, dass er den Clippers großartig helfen würde in den Playoffs. Aber wer weiß, mal schauen.
Ja, warten wir es ab. Das bringt uns zu unserer letzten Frage und die kam von Ben. Und zwar, ist der Wert von Second-Round-Picks so gering oder warum werden so viele getradet?
Ja, auch das können wir relativ kurz halten, weil wir schlichtweg einfach beide keine Ahnung haben. Also das ist ja jetzt schon ein Stück weit ein neues Phänomen gewesen zu dieser Deadline. Es sind diverse, unter anderem Oprah-Memes. You get a Second-Round-Pick and you get a Second-Round-Pick. Es gab mehrere Trades, in denen einfach 5 Second-Round-Picks rübergewandert sind. Irgendwo ist es schon verständlich, weil es ist halt dann doch, also die Hemmschwelle, einen First-Round-Pick abzugeben, gerade wenn es um Rollenspieler geht, die ist schon noch relativ hoch in der Liga. Und wenn man sich im Vergleich dazu dann anguckt, wie oft bzw. wie selten Second-Round-Picks tatsächlich zu nennenswerten NBA-Spielern werden, das sind vielleicht so 2-3 pro Jahrgang maximal, dann ist es schon verständlich, dieser Impuls vielleicht zu sagen, okay, nee, einen First-Round-Pick geben wir nicht ab, stattdessen aber 2 oder 3 Seconds. Das ist schon irgendwo verständlich, so würde ich es mir halt herleiten. Aber das, möchtest du raten, wie viele Second-Round-Picks an den beiden Tagen vor der Deadline hin und her gewandert sind?
Und wenn alleine schon 2 Deals waren, wo 5 abgegeben wurden, also mehr als 20 auf jeden Fall. 28?
38.
Uff.
Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, in diesem Warriors 4-Team-Trade sind ja zweimal, also die Warriors haben ja 5 Second-Rounder zuerst bekommen und haben die dann wieder weggeschickt nach Portland. Ich weiß nicht, ob die zweimal zählen. Aber ja, es 38 Second-Round-Picks. Keine Ahnung, warum es auf einmal so viele sind. Wie gesagt, ich würde es mir so herleiten, dass die einfach wenig Wert haben, sodass man sie gerne wegschickt, aber dann doch genug Wert haben, dass sie in Trades irgendwie einen Unterschied machen. Aber warum jetzt plötzlich so viele? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Aber das macht auf jeden Fall Sinn von der Herleitung her. Keine Ahnung. Eine Frage haben wir noch.
Und eine zwar Frage haben wir noch. Eine Frage, bei der ich hoffe, dass ich gleich eine Ahnung haben werde.
Ich habe das Gefühl, dass du die Ahnung haben wirst. Es ist keine besonders gute Trivia-Frage. Ich muss dazu sagen, ich habe es halt komplett verpeilt. Und habe mir hier, während wir diese Folge aufgenommen haben, eine rausgesucht, die ich eigentlich ganz cool fand, aber dann überlegt habe, dass ich mir die hätte auch beantworten können. Und dann kannst du es wahrscheinlich erst recht. Aber wenn ich das, da gebe ich dir jetzt schon Tipps quasi damit, das jetzt hier so krass einleite. Ich stelle es dir trotzdem, dann wird es vielleicht mal eine einfache, dann hast du ausnahmsweise auch mal eine richtig.
Hey, hey, bei der letzten, die du gestellt hast, war ich auch richtig gut dabei.
Zur Hälfte, ja. Das waren die Defensive Player of the Year und MVPs im gleichen
Jahr. Ja, genau.
Stimmt. Okay, also, wer ist der kleinste Spieler, der jemals einen oder mehrere Scoring-Titel gewonnen hat? Und wie groß war dieser Spieler?
Kleinster Spieler mit einem Scoring-Titel.
Und wie viele Scoring-Titel und in welchen Jahren? Okay, dann wird es vielleicht wirklich mal schwer.
Ich denke natürlich sofort an Allen Iverson. Stimmt das? Kann ich darauf aufbauen? Ist es Iverson oder gab es jemanden, der noch kleiner war? Ich sage Iverson.
Okay, es ist richtig.
Nice.
Iverson, okay, dann weiter. Wie groß war Allen Iverson und wie viele Scoring-Titel hat er in seiner Karriere gewonnen?
Allen Iverson war offiziell, ich glaube, 6 Foot. Das sind, was sind Zentimeter? Was sind denn das? Also ich sage 6 Foot, 6-0.
Okay, und was ist in Zentimetern?
Keine Ahnung.
Also ist es richtig?
Sind es 1,86?
Das sind 1,83.
Na, okay. Und wie viele Scoring-Titel? Das ist auch eine gute Frage. Ich meine, in seiner MVP-Saison müsste er Scoring-Leader gewesen sein. Das wäre dann 2001. Wobei, vielleicht war es da gar nicht erst. War, okay, 2001. Boah, und dann, ich sag mal 3 Scoring-Titel.
Es sind 4.
Und die anderen waren dann bestimmt auch mindestens einer vor 2001.
Ja.
Keine Ahnung, ich glaube, Iverson wurde 96 gedraftet, meine ich. Vielleicht so 99 ungefähr, 99 rum.
98, 99 war der erste.
98, 99, okay. Dann fehlen noch 2. Einen wird er wahrscheinlich danach noch geholt haben. Ich sag mal 2, wobei das war dann so die krasse Shaq-Zeit.
Es waren Back-to-Backs, ja.
Ah, also 2001 und 2002,
genau.
Dann sogar 3-mal hintereinander.
Also die Saison 2000 auf 2001 und dann 2001 auf 2002.
Okay, alles klar.
Ja.
Also 99, 2001, 2002 und dann sage ich noch 98, am Anfang noch.
Na, 2005.
Okay.
War der
so vierte. Spät noch, krass.
Ja,
war gut. War ich doch gut dabei.
Gut gemacht.
Sehr schön.
Kann man nicht meckern.
Gut, aber dann war's das für heute. Wie gesagt, Sonntagabend schon die Aufnahme. Also falls jetzt in den nächsten Tagen nochmal irgendwelche Buyouts bekannt werden oder was genau jetzt mit diesem Vier-Team-Trade passieren wird, wir wissen es leider noch nicht. Hintergrund, ich bekomme morgen meine Weisheitszähne raus und werde dementsprechend wahrscheinlich nicht in der Lage sein, wie gewohnt am Dienstag oder am Montag oder so eine Folge aufzunehmen. Deswegen diese Woche schon ein bisschen früher. Vielleicht.
Die Community möchte ein Foto, wie du direkt nach dieser OP aussiehst.
Alles klar, das lässt sich einrichten. Wir wissen auch ehrlich gesagt noch gar nicht genau, wann ihr diese Folge hört. Vielleicht wie gewohnt am Donnerstag, aber vielleicht hauen wir sie auch 1-2 Tage früher raus. Mal schauen. Also lasst euch überraschen, je nachdem. Entweder Happy Valentine's Day vielleicht sogar, wer weiß. Oder einfach ganz normal Happy Thursday. Julius, du nimmst es dir jetzt heute Nacht vor, dir den Super Bowl reinzuziehen. Ich leider nicht, weil ich morgen früh operiert werde, da möchte ich einigermaßen ausgeschlafen sein. Aber vielleicht noch ganz kurz unsere Super Bowl Picks, würde ich sagen. Macht Patty Mahomes das Ding?
Also ganz ehrlich, ich schaue eigentlich nur wegen Rihanna. Also ich bin nur für die Halbzeitshow da. Nein, Mahomes wird es schon machen, ist mein Tipp.
Ich glaube auch. Das soll es für heute von uns gewesen sein. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wie immer, schreibt uns alles, was euch auf der Seele liegt und auf der Zunge brennt und all das. Gibt uns jederzeit gerne Feedback. Bewertet uns auf Spotify und Apple und so weiter. Und wir hören uns dann hoffentlich mit wieder abgeschwollenen Bäckchen. Hören wir uns nächste Woche wieder. Nach dem All-Star-Break dann. Genießt das All-Star-Weekend und bis bald. Danke. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.